So, einen wunderschönen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gib mal Feuer. Der zweite Gast, der keine Introduction braucht, einfach Sammy Deluxe ist im Haus. Ey. Schön, dass du da bist, mein Lieber.
Ja, Mann, vielen Dank für die Einladung.
So geil, Alter. Auch, glaube ich, der zweite Gast, wo ich ein bisschen nervös bin. Du hast auf jeden Fall von allen, die ich bis jetzt da hatte, so die krasseste Response gehabt, was so angeht, laber doch nicht, der kommt auch. Das heißt, du hast einfach, obwohl ich schon so lange dabei bist, immer noch so eine Hardcore, diehard Fanbase.
Ja, man. Appreciate it.
Bist du dir dessen bewusst, weil du bist ja so, du bist ja schon so Hamburg Richtung, aber außerhalb und Leute kriegen dich nicht so oft zu Gesicht. Du bist so einer von den Rapstars, die jetzt nicht so in Clubs gehen oder keine Ahnung, die man mal so zufällig irgendwo trifft.
Ja, also irgendwelche Leute treffen mich schon täglich zufällig, weil irgendwo muss ich ja sein.
So. Ja.
Und das ist auch schon auch ja öfter auch in Berlin oder auch in Hamburg oder NRW oder FFM oder wie auch immer, aber das stimmt schon, ich lebe recht zurückgezogen und dann kriege ich eigentlich schon aber auch echt viel diese Response. So seit mindestens 10 Jahren ist eben nicht mehr dieses, klar kommt auch mal jemand und sagt, der aktuelle Song ist cool oder so, aber einfach viel dieses, ey krass Mann, ich bin mit dir aufgewachsen, danke, du hast meine Kindheit geprägt, so, also den habe ich wahrscheinlich so oft gehört, dass er fast, weißt du, obwohl es eigentlich so eine mega Aussage ist, so, du hast meine Kindheit geprägt und so, aber irgendwie den, so vieles habe ich so oft gehört, dass es eben nicht mehr so krass wirkt, weißt du?
Das ist die Scheiße, man gewöhnt sich an alles. Also ich weiß noch, also ich kenne das ja selber vom, nicht auf der Scale so, aber vom Battle Rap her. Das würde ich sagen, also mittlerweile ist es halt so, weil Rapper Mittwoch so 10 bis 7 Jahre her ist, kommen Leute, ey, Mann als Kind auf dem Schulhof und so, die Battles, wir haben immer so und Legende und du denkst, da am Anfang bist du so, ja, und aber wenn jetzt einer sagt, Dicker, du bist für mich eine Legende und wie zu dir wahrscheinlich auch, dann ist das ein unfassbares Kompliment, aber wenn das schon 1000 Mal gehört, das kann man das nicht mehr so appreciaten leider, ne?
Nee, genau, denn weil es eben auch alles so ineinander verschwimmt, also ich appreciate es an sich auch genauso, aber man merkt sich diese Leute und Aussagen dann viel weniger. Ich habe die Story bestimmt schon mal irgendwo erzählt, aber meine Lieblingsinteraktion, die ich je mit irgendeinem Mensch hatte, der eine Relation zu meiner Musik hatte, war, als ich in Berlin genau da weißt du noch, Baumhausbar, wo auch früher ihre Show drin hatte. Genau, am Schlesi. Da stand ich so vor der Tür irgendwie am Joint rauchen, so zwischen 2 Radiosendungen, die ich aufnehmen musste an einem Promotag. Und sehe irgendwie so ein hübsches Mädel, so kommt so auf mich zu, wir haben so Augenkontakt, weißt du? Und sie hat so diese Oldschool-Kopfhörer auf, die oben so diese Metallstange sind und hier diese Dinger mit so Schaumstoff. Ja. Und sie bleibt nur kurz vor mir stehen, setzt mir die Kopfhörer auf und da läuft original irgendwie, obwohl das was war bestimmt so, entweder so 2015 rum war es, denke ich. Und da war Ladies and Gentlemen, meine erste kommerzielle Single von 2000. Und so, und ich höre kurz und nick mit, so zustimmend. Und sie nimmt den Kopfhörer zurück, setzt sich den auf, geht weiter. Ich habe kein Wort mit der geredet und diese Story ist einfach so tief in mein Gedächtnis gebrannt, als so eine coole Interaktion und so eine geile Wertschätzung von jemandem, weißt du? So.
Aber soll ich dir was sagen, weil ich glaube, sowas kann nur in Berlin passieren.
Voll, ich glaube auch.
Wirklich, weil hier sind so, also wirklich abgewichst, nicht negativ gemeint, sondern abgeklärt. Nee. Die haben schon alles gesehen.
Voll. Also, Brad Pitt kann da eine Straße weiter schon gestanden haben.
Weißt? Also ich komme aus Düsseldorf, ich könnte niemals so cool bleiben. Ich wäre so, oh mein Gott, da stehst du und rate mal, was ich gerade höre. Ja. Aber die hat eiskalt so.
Eiskalt, nichts gesagt. So. Und das deshalb ist sie so voll in meinem Kopf gebrannt und so viele Sachen, weil das sich auch eben dann echt inhaltlich und dann auch rhetorisch komplett oft doppelt. Ne? Also es sind wirklich quasi die gleichen Aussagen in der gleichen Taktung mit dem gleichen nervösen Tonfall und so.
Wie alt war die ungefähr?
Weiß nicht, so Mitte bis Ende 20 so oder vielleicht auch.
Aber das heißt, die muss ja dann
jung geblieben.
Ja, da musst du ja auch früh angefangen haben. Weil ich weiß noch, also ich war ja in Düsseldorf auf dem Gymnasium und die 5 Leute, sag ich mal, die Deutschrap gehört haben, die waren bei uns so Aliens. Die haben so Baggy-Shorts getragen und es war so, was ist denn da los? Und dann kam der eine, so der Daniel, so mit seinem, damals war er noch Walkman oder Discman dann später, und der meint so, hier, was hat er nochmal gesagt? Ryman Simon gibt's, und ich fand den Namen einfach lustig, so, der heißt Simon, nennt sich Ryman Simon. Wir haben uns so ganz schlecht darüber lustig gemacht, ohne zu wissen, was die da eigentlich hören. Der Pimp-Legionär ist so, als ob es einen deutschen Pimp gibt. So, was ist das denn hier? Und dann ja, grüne Brille und so, ja, okay, die ganzen Kiffer, die alle verstrahlt sind und so. Es gibt diese, und dann hat mir ein Kollege das Bambule-Album von Beginner mitgegeben. Ich weiß nicht mehr, ob das war so 97, 98, 99, irgendwie so rum. Ich
glaub, 98 ist rausgekommen.
Ja? Okay. Habe ich mit nach Hause genommen, in CD-Player getan, mir das angehört Und das war das erste Mal, dass mich ein Reim auf Deutsch gecatcht hat. Und ich kenne ihn noch bis heute. Das war, wie war das nochmal? Singer Baby, wir sind China-Imbiss, Allah Beginner Baby, irgendwie sowas. Ja. Und das war so eine Rap-Passage. Und ich war so, ich habe keine Ahnung, warum ich das cool finde, aber ich finde es cool.
Ja.
So, aber du hast ja damals, wie gesagt, Grüne Brille, du hast ja diesen Film gemacht. Und ich war ja Sportler, habe damit nichts zu tun gehabt. Mhm. Und das heißt, super viele Leute, die damals irgendwie ihre Kiffervergangenheit, für die warst du ja so quasi der Pate. Du hast ja die Hymne ihrer Jugend quasi geschrieben, ne? Hast du dir als Erwachsener mal so gedacht, irgendwie hätte ich gerne lieber für was anderes gestanden? Oder weil du das damals warst, hat das auch Sinn gemacht?
Ich hatte so eine Zeit, wo wirklich genauso wie jetzt in den letzten 10 Jahren immer dieses Vorkommen, du hast meine Jugend geprägt. War dieses, ich habe wegen dir zu kiffen angefangen und dann immer die Anekdote dazu hinter der Sporthalle oder so. Dann habe ich das wirklich so hochfrequent ein paar Jahre gehört. Das war genauso, als ich so Anfang 30 war. Mein Sohn war gerade so ein Schulalter, so dieses Alter, wo, weißt du, wo man, also so Anfangsschule, so 6, 7 Jahre.
Du bist aber früh Vater geworden, ne?
Ja, genau, mit 23. Ja. Und da, zu der Zeit habe ich dann auch dieses Album gemacht, wo dieser Song Superheld drauf ist, wo sehr viel Reggae-Songs drauf sind. Da hatte ich so meine erwachsene Phase, so ein bisschen pseudomäßig. Ich muss mir jetzt so diese von außen auferlegte Verantwortung, muss ich mir jetzt selber überstülpen.
Und
bin so ein bisschen, also da sind voll tolle Songs und so entstanden, aber ich bin so sehr in dieses Extrem rübergeschwungen. In der Zeit habe ich auch, ich habe 2007 meinen ersten Verein gegründet und war zwischen 2007 und so 2010, 2011 super viel an Schulen mit meinem Verein.
Was denn Verein?
Also Rap-Workshops.
Okay.
Damals, mein erster Verein hieß Crossover, dann gab es einen Verein, der hieß Deluxe Kids und jetzt.
Du warst dann selber da in Schulen?
Genau. So. Und jetzt mittlerweile, ich habe immer noch einen Verein, der heißt Salut Deluxe, da machen wir sowohl Hip-Hop-Workshops als auch so Sachen aus den klassischen Musikdisziplinen, also gibt es auch Violin-Workshops und sowas.
Ja.
Und mittlerweile nutze ich so meine, weißt du, Struktur und Möglichkeiten finanziell, dass ich sowas für andere mache. Aber in ein paar Jahren war ich so richtig hands-on. Ich war wirklich so einfach um die 30 rum, als ich schon 7 Jahre oder 10 Jahre quasi, weißt du, Rapstar war und eigentlich auch hart hätte chillen können, war ich so
voll.
Morgens um 8 in der Schule in Wedel und dann am Mittwoch dann morgens in der Schule in St. Pauli und haben auch überregional viel gemacht in anderen Städten, aber hauptsächlich eben Hamburg. Und deshalb, ich hatte so ein ganz krass anderes Bild auf einmal von der Jugend und von was Einflüsse sind, weil das war so die Zeit, wo eben Agro Berlin so die Hauptthemen in den Schulen waren, wo ich quasi, obwohl ich auch noch recht fresh im Game war, so 5 bis 10 Jahre, aber war schon wieder, ne, so der Alte so, und die haben das appreciated, dass ich da für die Workshops mache, aber an sich waren deren Interessenfelder eben so Bushido und sowas und ich war viel einfach mit den Auswirkungen quasi von den diesen neuen Seiten, die Hip-Hop dann dazu gewonnen hat, weil Hip-Hop in Deutschland, konträr zu dem, wie es in Amerika, hat im Ghetto begonnen, ist dann immer mittelschichtiger geworden und hier jetzt ja super also obere Mittelschicht. Die ersten Rapper waren Fantas, die so, weißt du, wahrscheinlich alle, deren Eltern haben wahrscheinlich Eigentumswohnungen und Häuser und dann wurde es ja immer, weißt du, unterschichtiger und irgendwann war es dann auch salonfähig, dass Leute, die jetzt nicht perfektes Deutsch reden können, weißt du, dass dann so Haftbefehls und solche Sachen, also nicht, dass er nicht perfekt Deutsch reden kann, aber dass er Deutsch anders nutzt. Weißt du, früher, Anfang der 90er hätte man sich nie oder Mitte der 90er nie gedacht, dass jemand mal Deutsch-Rap so benutzt, weißt du, und deshalb Das war ja so eine ganz andere Entwicklung hier als in allen anderen Ländern. Hat ja Rap fast in der Unterschicht angefangen und ist dann aufgestiegen.
Das ist mir noch nie aufgefallen. Mhm. Aber es ist auch geil, weil du hast ja davon angefangen zu erzählen, so mit Anfang 30 hast du selber auch darüber geschmunzelt. So. Mhm. Das heißt, du bist ja jetzt, weiß nicht.
Achso, ich habe es dann tatsächlich auch nur, um das noch kurz zu Ende zu bringen, sorry. Ich habe ein paar Jahre echt Grüne Brille nicht live gespielt, weil ich einfach so irgendwie das nicht mehr so cool fand.
Ja, aber das wird ja auch zu meiner Frage oder Aussage passen. Du hast dann diese Phase gehabt, hast jetzt bist du ja 46. Und schmunzelst, wenn du über deinen Anfang 30er redest, so, damals war ich so, Mann, ich wollte so eine Message nach außen bringen. Und aber auch über, oder auch die Phase, die du davor hattest, das heißt, diese junge Phase mit Grüne Brille, dann dieses Kind kommt in die Schule, du machst so, hast das Gefühl, du musst jetzt, nee, das spiele ich jetzt nicht mehr live, du musst jetzt eine Message machen und machst deine Workshops. Und gab es noch eine andere Phase zwischen der, in der du jetzt bist? Und könnte man, oder ist das alles ein Schwamm und man könnte das gar nicht so betiteln wie die anderen beiden?
Also das war schon so, was Inhaltliche, so wie so Tabus oder so angeht, war das schon, glaube ich, meine extremste Phase. Und dann kurz danach, dieses Album, das, wo ich herkomme, kam ja 2009, auch witziger Bogen, weil heute bin ich ja hier, um das Album Moloko Plus zu promoten.
Ja.
Und der wiederum als Rapper, Morlock Dilemma, sein Alias, hat mich damals gedisst wegen Aussagen, die ich auf das, wo ich herkomme, gemacht habe. Und auch Retro-Gott und viele Leute so haben so ein paar Zeilen von mir irgendwie in den falschen Hals bekommen.
Weil aber was für Zeilen waren
das? Das war dieser Song, das, wo ich herkomme, wo ich eigentlich so über mein Aufwachsen in Deutschland rede und versucht habe, mit Anfang 30 nochmal so ein Pendant zu setzen, zu Weck mich auf, was irgendwie, womit mich viele Leute einfach assoziieren, ja, was so mich als Anfang 20-Jähriger porträtiert, wo ich Deutschland als meinen Albtraum beschreibe und dann in den Jahren genau zwischen da und diesem Dis, wo ich herkomme Album war ich super viel in Amerika und habe einfach ganz viel Deutschland aus der Außenperspektive gesehen, ja, und war nicht wirklich tief in Themen drin und habe mich gesehen, wie sich hier alles entwickelt, aber habe einfach so eine Vision von dem, wie ich mir so ein multikulturelles, sich selbst ein bisschen mehr liebendes Deutschland vorgestellt habe, ja, habe ich eben auf diese Platte gebracht und einfach nicht damit so gerechnet, dass es, weißt du, Leute so...
Aber wie kommt man, das ist eigentlich eine positive Aussage.
Ja, genau, also an sich, glaube ich, könnte ich, also habe ich auch nie mit irgendjemandem, der mich damals nicht diskriminiert, aber die kritisiert hat, ich habe nie, also es war nie so ein Ding, wo ich in der Diskussion am Ende immer noch Streit war. Also es war wirklich, das sind so einfach Worte, die bei Leuten anders aufstoßen. Zum Beispiel Wiesbaden im Schlachthof, in der Tour damals, ich glaube, die Tour hatte ich genannt, das, wo ich hinkomme, schlauerweise. Und auf der Tour hatte ich einen Wiesbaden-Gig im Schlachthof. Und der Schlachthof ist eben sowohl ein legendärer Hip-Hop-Spot, weil da immer
die Back... Auch die Tape-Fabrik ist.
Genau, wo auch die Tape-Fabrik ist und wo immer früher die Back-in-the-Days-Jam waren, glaube ich. Oder ich weiß nicht mehr genau, wie die Jam hieß. Aber auf jeden Fall größte Graffiti-Ding irgendwie, was, glaube ich, in Deutschland gab. Und das ist gleichzeitig das linke Zentrum und ne, so, wo auch die Antifa Wiesbaden sitzt und hin und her. Und die wollten mir quasi verbieten, da zu spielen, zu dem Tour-Gig. Wegen den Aussagen auch so. Also eigentlich war es so, dass ein Journalist das so richtig krass seziert hat und auseinandergenommen hat und mich wie so einen vollkommenen Idioten dargestellt hat, der einfach irgendwie geschichtliche Fakten verdreht und Deutschtümelei begeht. So.
Ja.
Und darauf haben sich in der ganzen Promotour, die damals echt exzessiv war, meine Promotouren waren wirklich so 3 Wochen, rede ich jeden Tag mit 12 Journalisten. Ja. Das ist richtig viel Output in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und jeder auf dieser ganzen Tour hat sich auf dieses Ding bezogen. Und das war irgendwo, weißt du,
hast du noch Zeilen?
Eigentlich hatte ich, ja genau, es war auf jeden Fall dieses... Und wir haben keinen Nationalstolz und das alles nur wegen Adolf, ja toll, ach, schöne das? Scheiße, der Typ war doch eigentlich ein Österreicher.
Okay.
Das habe ich mit einem krassen Augenzwinker natürlich gemeint. So, ich frage mich, was soll das? Das wäre ich, Herbert Grönemeyer.
Ja.
Und na, also mir ist da bei dem Projekt bewusst geworden, ein Fakt, der mir bei Weck mich auf nicht bewusst geworden ist. Weil damals habe ich einen Song geschrieben, der irgendwie relativ oberflächlich an allen gesellschaftlichen Instanzen, krass, die Politiker sind doof, die Bullen sind doof, es gibt Rassisten, die sind doof. Und das ist ein toll gereimter und geschriebener und produzierter Song, so, aber es eigentlich geht da nicht wirklich tief. So. Und wenn man versucht, irgendwie tiefer zu gehen, ist man automatisch auf diesem politischen Plateau. Und dann wird man auch nicht mit so einem gleichen Tenor behandelt, wie wenn du einfach als Künstler sagst, hey, ich wollte mal We Are The World singen. Weißt du, weil dann ist so auf, ey, ja cool, dass du
happy.
Weißt du, genau, Happy End mäßig. Sondern es war wirklich so, du bist jetzt auf diesem politischen Plateau und jetzt musst du auch diskutieren.
Okay, scheiße.
Und ich hab's eigentlich, also in dem Fall vom Schlachthof hatte ich dann meinem Booker gesagt, ey, lässt du mich einmal mit dem Mann vor Ort reden, so selber, und hab den einfach angerufen und gesagt, ey, ich verstehe das voll, wenn Sachen in den falschen Hals kommen, aber gerade so von der Seite der Politik, so damals waren ja die Linken sozusagen, weißt du, hatten noch mehr so ein offenes Image. Weißt du?
Ich hab keine.
So, und es war so, dann lass mich doch jedenfalls tagsüber diskutieren. Ich bin eh auf Tour, sonst machen wir einen Off-Day, wenn die Diskussion nach hinten losgeht und die mir verbieten, da aufzutreten. So, aber, und dann habe ich mit denen geredet und da ging es zum Beispiel darum, dass einer, der auch, glaube ich, im Zentralrat der Juden saß, gesagt hat, du benutzt das Wort Stolz. So, und durch das Wort Stolz sind so und so viele Millionen meiner Menschen gestorben. Ui, und dann sage ich so, ey, respektiere ich, dass du das so siehst, aber hör mal einmal kurz meine Perspektive an. Ich bin mit dunkler Haut in einem Viertel aufgewachsen, was eigentlich materiell ein wohlbetuchtes Viertel in Hamburg ist, aber meine Eltern hatten kein Geld und ich hatte einfach die war der einzig dunkelhäutige Mensch, außer einem Kollegen noch, der aber nicht diese Identitätskrise hatte, weil er Chilene war. Der hatte auch die gleiche Hautfarbe wie ich, ja, aber eine komplette, weißt du, ja, Zugehörigkeit zu irgendwas. Und zwei Eltern da, die das auch repräsentiert haben. Ich bin nur in einer weißen Familie, in einem weißen Viertel, in weißen Schulen aufgewachsen. Und ich habe mit 15 einen Verein gefunden, wo ich das erste Mal in einem Raum, in einer Wir-Form über das reden kann, was ich bin. Hm. So, und da,
was war das?
Und ja, schwarz sein, weißt du?
Wo einfach, ich meine so, aber der Verein.
Ach so, African Heritage hieß der Verein. Das war von einer, rest in peace, Audrey Motong, eine sehr, sehr talentierte Sängerin und Tänzerin aus Südafrika, die auch Kinder in Hamburg großgezogen hat, und die so auch im Teenager, junge Erwachsenenalter waren und gesehen haben, es gibt einfach keinen Ort für schwarze Jugendliche in Hamburg. Und die hat irgendwie ab Anfang der 90er da diesen Verein gehabt, wo wir jeden Sonntag uns im SPD-Haus getroffen haben. Die hatten so eine große Etage und sonntags, wenn da nichts los war, durfte eben der Verein von ihr das haben. Und das war so das erste Mal, dass ich einfach mit vielen Mix-Kids und African-Kids in einem Raum war.
Ja.
Und da habe ich eben erklärt so, und weißt du, mein Stolz, ich war so, und mein Stolz einfach nur auf Null zu kommen, einfach mich so wie ein vollwertiger Mensch zu fühlen, ja, und wissen, es gibt auch andere Leute, die auch meine Struggles haben und die auch die Welt durch diese Augen sehen wie ich, weil alle mich eben als, weißt du, immer, ja, also noch jeder Mensch in meiner Jugend, ich wurde nie von Nazis verprügelt, ich musste nie vor Skinheads wegrennen,
ja,
aber es gibt auch original keinen weißen Mensch, den ich aus meiner Kindheit erinnern kann, inklusive Familienmitgliedern, die nicht irgendwie mich exotisieren, weißt du, also die es vermeiden konnten, so diesen Spruch zu bringen, oder es musste immer thematisiert werden und es war immer so ein, weißt du, so ein, ja, so ein Stigma-Außenseiter-Ding so. Ich habe von vielen, du bist in NRW aufgewachsen, ne?
Genau.
Ja, ich habe von vielen in NRW oder Berlin auch mitgekriegt, dass es so viel mehr Selbstverständnis dafür gab, so, weil gerade in dem Teil von Hamburg, wo ich aufgewachsen bin, war es eben so monokulturell und dann die einzige große Ausländergruppe war dann quasi Türken, die aber auch nicht wirklich weniger sensibel, ja, mit dem Thema. Also das erste Mal, wo ich das N-Wort genannt wurde auf die amerikanische Form sozusagen, so war safe immer von Türken. So.
Ja.
Und deshalb habe ich denen dann einfach so erklärt, so für mich heißt Stolz einfach das, weißt du so? Das heißt nicht so, ich muss mich superior über irgendjemanden, nee, stellen, so, und damit irgendwelche Konflikte verursachen, sondern einfach nur so, ich kann mich selbst irgendwie im Spiegel angucken, ohne mich zu schämen.
Aber haben die das dann verstanden?
Ah, genau, ja, ich durfte auftreten, safe. Also okay, das sage ich ja, ich habe nirgendwo irgendwie mit keinem Mensch, auch als ich den Retro-Gott mal getroffen habe oder auch im Nachhinein jetzt, wenn ich mit Morlock geredet habe, so, das sind schon so Sachen, so okay, wir sind eben alle Poeten, so jeder kann jede Zeile von uns gegenseitig missverstehen, 100%. Weißt du, so, und was anderes reininterpretieren, eine andere Intention reininterpretieren, eine andere Haltung reininterpretieren, so, und ich glaube eigentlich, so, ja, wenn mich Leute kennengelernt haben die eigentlich, hat jeder immer gemerkt, ich bin ein super entspannter Mensch, mir ist keine Aussage wirklich, außer so wirklich humanitär wichtige Aussagen, ja, weißt du, aber so, ich stehe, also für vieles trotzdem ist mir nicht so wirklich wichtig in den Augen der anderen, weißt du, so, was Leute wirklich von mir denken und so.
Aber ich finde aber krass, weil wenn du es so beschreibst oder auch wenn du so dein Wesen rüberkommt, abseits von dem, wenn du jetzt ein Mic in der Hand hast oder wenn du kein Video zu sehen bist oder im Fernsehen oder so, hört sich das an wie eine Kindheit, wo du so jetzt nicht, weiß nicht, ein bisschen zurückgezogener, vielleicht warst du schüchtern, teilweise auch Außenseiter, und aber wie kommt man dann konträr auf die Idee, sich ein Mic zu schnappen und eine große Fresse zu haben und sagen, und also das ist so, ich finde, der Sprung ist krass.
Mhm.
Weißt du, ich meine? Jetzt nochmal meine persönliche Empfehlung. CyberGhost VPN ist ein VPN-Anbieter, der euch gewährleistet, dass eure ganzen Internetaktivitäten sicher durch einen VPN-Tunnel geleitet werden. Heißt, maximale Anonymität, weil IP-Adresse verschlüsselt und es ist von niemandem nachvollziehbar, wo ihr im Internet unterwegs seid. Deswegen besorgt euch das und ihr seid auf jeden Fall auf der sicheren Seite. CyberGhost VPN ist super easy zu bedienen, selbst für so nicht technikaffine Menschen wie mich geht das auf jeden Fall klar. Ist kompatibel mit den meisten Geräten, das heißt, ihr könnt zum Beispiel euer Smart TV damit connecten. Und es funktioniert auf jeden Fall auch bei über 40 Streaming-Anbietern. Das ist für mich zum Beispiel als Serien-Junkie sehr, sehr geil, der auch mal ein paar spezielle Serien guckt oder Serien im Original. Das heißt, ich gebe einfach meine Location ein, ändere die von Deutschland auf den Rest der Welt und empfange dann einfach Serien, die ich sonst nicht gucken könnte. Und das ist für mich einfach ein Riesenpunkt. Ihr habt eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie und der Customer-Support ist für euch 24/7 erreichbar. Und was dazu kommt, ist, dass ihr mit einem CyberGhost-VPN-Abo bis zu 7 Geräten gleichzeitig benutzen könnt. Für die Leute unter euch, die sich ein bisschen Sorgen machen, CyberGhost-VPN gibt es seit über 15 Jahren, hat weltweit mehrere Millionen Nutzer und ist bei Trustpilot mit exzellent bewertet. Also meine Lieben, unter dem Link cyberghostvpn.com/gibmafeuer gibt es 83% Rabatt auf den 2-Jahres-Plan. Heißt, ihr zahlt im Monat 2,03 Euro und on top gibt es nochmal 4 Monate gratis. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Ich weiß
nicht. Das ist so als Ventil oder Outlet oder...
Also ich finde den Sprung gar nicht so krass, weil ja oft irgendwie man das eine mit dem anderen kompensiert. Ne? Also ich kenne viele Künstler, die nicht die Alpha-Personen immer im Raum sind, weißt du? Sondern ja. die ganz viele andere Leute haben, die eigentlich lauter, lustiger, krasser, aber die einfach so ab einem bestimmten Punkt in ihrem Leben so diese Dedication hatten, sich so heftig in irgendein Handwerk reinzuwurmen, weißt du? Dass da aber einfach irgendein krasser Skill rauskommt. Also ich war echt immer so ab sehr jung in meinem Leben so das Alpha-Männchen bei Default, weißt du? Einfach, weil um mich rum geht was. Ich bin der Typ, mit dem die anderen auf Tour gehen. Ich gehe nicht mit denen auf Tour, weißt du? Also so, das war einfach ab so Anfang 20 war, weißt du, jeder Freundeskreis so, alles hat sich immer um meinen Kosmos, alle waren so, weißt du? So immer.
Aber das ist schon gerappt, oder nicht?
Genau.
Das heißt, ja, aber ich meine, wie dieses Wesen, wie dieses Mann, Kacke, hier werden Scherze auf meine Kosten gemacht und dann ist der Gedanke erst, also als du angefangen hast zu rappen, ist der Gedanke erst gewesen, krass, was die Amis machen, ich will das auch probieren auf Deutsch oder gab es da schon deutsche Rapper oder hast du dir gedacht, ich würde gerne mal Sachen aufschreiben und hast dann irgendwann die Eier gefunden oder hast dir gesagt, oder hast vor dich hingerappt und dachtest so, Mann, Digga, ich bin krass, ich muss jetzt mal irgendwas machen.
Alles zusammen, glaube ich. Also ich bin 91 im Halbjahr von der 7. Klasse aus der Schule geflogen.
Deswegen?
Und einfach zu viele... So wie in New York die 3 Strikes gab, weißt du so? Ja. Also du kannst 3-mal Kaugummi klauen, wirst trotzdem dann wie ein Mörder behandelt. So, ich habe einfach zu viel kleinen Kram gehabt. So eins davon
Tadel, war. Tadel, gab es damals bei euch Tadel auch?
Nee, also Ich glaube Verweise, ne?
Okay, bei uns gab es Tadel. Man musste drauf 3 Tadel, dann ist man von der Schule geflogen.
Ja, auf jeden Fall irgendwie wollten mich auch, vor allem glaube ich, spezifisch die Kunst- und Musiklehrkräfte nicht mehr unterrichten, das weiß ich noch im Detail, dass ich gerade in den beiden Fächern, die später meine größten Leidenschaften geworden sind, sehr irgendwie mich unbeliebt gemacht habe. Ich glaube einfach durch zu viel Forderung, dass ich einfach machen kann, was ich will, weil das ist ja Kunst und das ist Musik
aufgemacht.
So ein bisschen so, ja.
Mit 14.
Genau, ich war immer schon was Autoritäten angeht. So, ich war nie so der in der Gruppe der lauteste sein muss, aber ich war immer der für die Gruppe gesprochen hat gegen eine Autorität, so. Okay. Also, ich habe auch mich nie auch als so Graffiti-Maler oder einfach so Jugendlicher, der irgendwo ominös an Ecken in Hamburg mit anderen Jugendlichen rumhängt, so wenn Bullen kamen, ich war immer frech, weil ich immer einfach wusste, so bis wohin ich gehen kann und Leute auch beleidigen und ärgern kann, ohne dass es Beamtenbeleidigung wird. Und irgendwie hatte ich immer so ein psychologisches Verständnis, aber diese Art, die ich auch beim Battle-Rappen benutze, dieses ein bisschen so Stichelnde, so, das habe ich aber sonst echt ich ärgere sonst auch nie Freunde um mich rum, ich bin nicht so der Typ, aber mit Autoritäten hatte ich das immer, Lehrer challengen, Polizisten challengen,
Zollbeamte. Aber ist das wegen Elternhaus? War es im Elternhaus auch so?
Also mein Stiefvater war Psychologe, deshalb habe ich so das Gefühl gehabt, so wenn man so jemand in der Familie hat, der Psychologe ist und dann schafft, den anzulügen und psychologisch zu manipulieren. Ja,
denkt man sich.
Der kann jetzt auf jeden Fall, hat man auf jeden Fall so einen guten Early Start so in die Welt der, weißt du, Menschlichkeit rein.
Ja, ich kenne das auch. Ich bin auch so ein ganz fieser Hobbypsychologe und würde auch sagen, also eine gute Freundin von mir meint immer so, du bist sowas wie ein Marionettenspieler. So auf dem Ding nach dem Motto, man weiß genau, was man sagen kann, damit der einen so sieht oder damit der vielleicht das macht, aber ohne so Schaden zuzufügen. Einfach so bis zum gewissen Maß so die Vorteile ausbringen so ein bisschen, aber halt jetzt nicht, keine Ahnung, dem einen sagen, der Scheiß über dich erzählt, damit die Streit haben.
Genau, und nicht so Streit stiften oder so. Aber genau, auf jeden Fall, 91 aus der Schule geflogen zum Halbjahr. Und meine Noten waren so schlecht, dass ich die 7. hätte wiederholen müssen. Und dann war irgendwie, was machen wir mit diesem halben Jahr? Wir hatten öfter so unten in Cornwall, in der untersten Ecke von England, da hatten wir so Bekannte, irgendwie so eine Freundin, die ältere Schwester von einer Schulfreundin meiner Mutter oder so. Okay. Die hat da gewohnt, eine deutsche Frau. Und dann hat meine Mutter irgendwie gecheckt, dass ich da irgendwie so eine Gastfamilie bekomme und so immer noch so diese eine Ansprechperson da habe, falls irgendwas komisch ist. Und war dann eben ein paar Monate in England, habe da so für das Level eines 7-Klässlers einfach in ein paar Wochen fließend Englisch sprechen gelernt und habe auf einmal so gecheckt, vorher war ich natürlich so ein riesen Michael Jackson und Madonna und was ich so in war in den 80ern und 90ern, Anfang, war ich so Fan davon und ich hatte aber auch schon Rap gehört und das hat mich schon auch geflasht, so ein paar Run DMC Songs auf irgendwelchen Kassetten, Public Enemy, Ice-T, aber als ich es dann verstanden habe auf einmal, war so dieser Drang, das zu machen, so riesengroß. Also ich war auch immer, wie gesagt, so Michael Jackson habe ich auch so, aber ich war nie so der Typ, der jetzt, ich stelle mich jetzt vor den Spiegel und versuche auch zu moonwalken oder versuche so virtuos zu singen. Irgendwie, also ich hatte so wenig musikalische Einflüsse um mich rum, dass das irgendwie wie so unerreichbar schien. Und Rap war dann auf einmal so, ah, das wirkt irgendwie so mehr self-made. Weißt du, auch so Beatboxen. Ich glaube, Beatbox war die erste aktive Disziplin, die ich so ein bisschen angefangen habe. Dann habe ich angefangen, Platten zu sammeln. Dann habe ich angefangen, nicht Graffiti zu malen, aber zumindest zu taggen und sehr so rumzugehen, Sachen zu fotografieren.
Ist das im Teenager-Alter nicht kostspielig? Platten sammeln, wenn du 15 bist, da hast du ja Kiste Taschengeld und dann
geht alles für Platten drauf. Nee, ich habe ziemlich früh angefangen zu jobben, glaube ich, mit 16. Ich hatte so ein paar Jahre lang als einfach an so Jeansläden, so diese, was ich, 8 Mark die Stunde Jobs. So. Aber dadurch haben ich und Dynamite uns auch so als wir um die 20 rum waren, unseren ersten Sampler gekauft mit dem Geld und so. Und dann einfach echt auch so, ich hatte teilweise so 7,50 Mark und bin trotzdem im Plattenladen gegangen und habe dann nur im Secondhand-Regal gesucht. Weißt du, natürlich auch dadurch auch so einen großen Teil meiner Plattensammlung, so der komplett scheiße ist einfach.
Hast du die alle bis heute?
Nee, ein paar sind leider in der Flut in meinem alten Haus. Da hatte ich so einen Keller und da habe ich also ein paar Kisten stehen gehabt und krasserweise meine Deutschrap-Kiste und die UK-Rap-Kiste so aus den 90ern, was wir Britcore genannt haben. So, ich weiß nicht, ob du Gunshot, Killer Instinct, Son of Noise,
nichts davon.
Hijack jemals, vielleicht?
Niemals davon irgendwas gehört.
Nein. Da gab es so ein ganzes Genre von Underground-Rap und genau die beiden Kisten, eigentlich die ich zwar am wenigsten höre, aber die echt am unersetzlichsten sind, weil es alles so Kleinstauflagen waren. Weißt du? Die sind also oft zusammengeklebt. Ich habe noch so einen Block, wo vorne die Fremd im eigenen Land Maxi drauf ist und dahinter noch alte Schule Sampler und aber alles ist so ein Block, weißt du?
Was ist alte Schule?
Nur kurz, um die Leute aufzuregen. Das ist ein Fans Sampler von MZ Records. MZ Records war früher so das größte Rap-Label. Da MZ waren,
Forum kenne ich.
Ja, genau, die sind jetzt, gibt's die noch als Forum und früher waren die auch ein riesengroßer so Mail-Order-Store, wo du so alle Hip-Hop-Accessoires.
Haben die auch Veranstaltungen gemacht?
Das Jam, glaube ich. Auch MZ Frisch gab es immer in Köln. Ja, voll. Nee, genau, und deshalb ein paar Platten mussten draufgehen. Aber wie gesagt, ich war einfach so süchtig danach, dass ich selbst mit so Beträgen, für die du eigentlich keine Platte kriegst, in den Laden gegangen bin und dann trotzdem noch irgendwie irgendeine Platte gekauft habe. Und dann war es aber eigentlich eh so klein. Also der Wunsch, Rapper zu werden, war ja nicht wie jetzt, wenn Kids sehen, Rapper werden, dann denken, verbinden sie es gleich mit der Öffentlichkeit. Das war bei mir gar nicht so. Bei mir war es erstmal einfach nur so, okay, die Kunstform und das ist geil, das zu machen. Dann halt nach ein paar Jahren, so ich glaube Ende 92 war ich dann auf meinem ersten Hip-Hop-Jam in Deutschland und da habe ich dann MC René live Freestyle sehen, die Beginner sind da aufgetreten. Mit 15
warst du da?
So, ja, genau.
Mit 15. Ist René älter als du?
Ja.
Okay, so, und du bist ja alleine mit 15 im Zug irgendwo hingefahren oder so?
Das war in so einem norddeutschen Dorf, Itzehoe, und einer meiner besten Freunde damals hatte Großeltern, die da gelebt haben, deshalb konnten wir sozusagen bei denen pennen und dann irgendwie zur Jam gehen, tagsüber irgendwie die Graffiti-Maler und Breaker angucken und dann irgendwie,
und das war
für mich die ganze Nacht, aber wahrscheinlich war es sowas wie 19 bis 24 Uhr, war dann dieses Konzert und das war wirklich so wie so ein Heide, der denn das erste Mal, weißt du, in so eine Kirche kommt und so vorgekehrt wird, Gott, einfach so richtig, richtig krasser Flash. Und dann danach war ich auf jeden Fall auch von diesem Gedanken, freestylen zu können, angefixt. Und
durch René oder was?
Ja, safe durch René.
Okay.
Safe, ja. Und dann habe ich angefangen mit Dynamite Musik zu machen, 93, und wir haben 2 Jahre an so 3, 4 oder 5 Songs gearbeitet, die dann...
Also, ich muss kurz sagen, ich kenne diesen Begriff Dynamite Deluxe.
Genau, ach so, Dynamite, genau, das war mein DJ und Producer.
Okay.
Für dieses erste Projekt, bei meinem ersten Soloalbum hat er auch noch so die Hälfte der Sachen produziert und immer wieder über meine Karriere so als Engineer, DJ oder Producer irgendeine Rolle gespielt und den gibt es auch immer noch, genau. Und worauf wollte ich hinaus? Dynamite.
Du hast mit dem angefangen.
Genau, mit ihm angefangen, Musik zu machen. Das war dann 93. Dann haben wir 2 Jahre lang einfach echt nur Demos gemacht.
Aber wo?
Wie? Selber seine Eltern hatten ein Haus in Billstedt. Und da im Keller konnten wir so unser Studio machen. Und sein älterer Bruder hatte ihm schon so eine Plattensammlung vermacht, die überwiegend so aus Hausplatten bestand.
Mhm.
Aber er war dann auch so ein akribischer Plattenkäufer, hatte eine geile Rap- und Reggae-Plattensammlung und dann haben wir eben so ein Casio FZ1 gekauft. Das ist so ein riesengroßer Sampler mit Tastatur, eben mit komplett so viel Oktave, wie so ein Klavier hat, was irgendwie so 80 Kilo gewogen hat, gefühlt, und 10 Sekunden Samplezeit hatte. Also wir haben unsere ganzen ersten, du kannst nur 10 Sekunden samplen, so das. So wie wenn du jetzt dein Programm, mit dem hier aufnimmt oder worin editiert wird, aufmachst.
10 Sekunden Stopp machen wir dann.
Nee, das sind auch insgesamt 10 Sekunden Samplezeit. Du kannst 3 Sekunden irgendein Sample samplen, dann eine Kick, die ist ja eine halbe Sekunde lang, eine Snare, die ist eine halbe Sekunde lang, eine Hi-Hat, die ist eine halbe Sekunde lang. Und da so.
Musst du ja richtig kreativ sein.
Ja, und dann eben damit unsere Demos gemacht. Dann habe ich 95 das Demo, da hat der Hip-Hop-Laden in Hamburg aufgemacht, der Source heißt der. Gibt es auch immer noch, das ist wie so eine Zeitreise da reinzugehen, weil der sieht einfach echt genauso aus wie 94, als er aufgemacht hat. Den gibt es noch. Shoutout an Josso. Einfach krasser Typ, der hat es einfach durchgezogen. So. Den gab es sogar mal kurzzeitig auch in Köln in den 90ern oder Anfang 2000er. Aber auf jeden Fall lag da ein Sample aus für Battle of the Year, was so das größte Breakdance-Battle der Welt war, ist, ich weiß nicht genau. Und was war so ein Flyer für die Voranmeldung von den Breakern. Hey, bist du Breaker, dann bewirb dich hier. Mhm. Und ich habe da angerufen und gesagt, ja, ich kann nicht breaken, aber ich kann rappen. Dann können wir da auch auftreten, und habe den Typ dann irgendwie breitgeschlagen, dass wir da für 100 Mark Fahrtkosten auftreten können. Und wir sind aufgetreten vor Main Concept, Cora E und Easy Business, die so eine Rap-Gruppe aus Hamburg waren, die auf Englisch. Cora E davon. Genau, Main Concept ist eine legendäre Gruppe aus München. Shoutout David P., einer der besten Freestyler auch, die es hier auf Deutsch gab, auf jeden Fall, und ein amtierender Doktor, also der ist auf jeden Fall gut am Start, immer noch am Rappen und Graffiti malen, aber heilt Leute. Und dann noch, genau, also diese drei Gruppen, und ich habe letztendlich zu jedem dieser Leute an dem Abend Connections machen können. 3 Wochen später war dann unser zweiter oder dritter Auftritt in München, weil da irgendwie jemand ausgefallen war, Robot AG sollten da auftreten. Und dann sind wieder eingesprungen, da habe ich dann wieder Leute kennengelernt, und dann war es echt so ein Lauffeuer, dass jeder Gig immer zu dem nächsten geführt hat.
Aber das war ja noch mit Zettel und Festnetznummer aufschreiben?
Alles, genau.
Handys gab es ja nicht.
Keine Handys.
Aber das heißt, du sitzt mit deinem DJ auf, heißt, da ist ein Pult und der tut so, oder konntet ihr da wirklich einfach euer Set spielen?
Nee, genau. Wir haben unser Set gespielt, ja, safe.
Und das waren die ersten Live-Auftritte. Und wie war es mit einem Flattermann?
Kann ich mich nicht dran erinnern. Also ich war irgendwie, ich hatte nie, glaube ich, Angst, so vor Leute zu gehen. Ich hatte immer nur so dieses so Gefühl im Magen, dieses, was man als flau bezeichnen kann im Sinne, aber ich habe es irgendwann interpretiert, so, das ist nur mein Anspruch an mich selbst. Ich will nur meinem Anspruch gerecht werden. Ich kann eh nicht Ansprüchen, weißt du, anderer gerecht werden, die falsch auf mich projiziert werden, aber einfach nur so, ich weiß, wie gut ich eigentlich diese Songs rappen kann. Und das will ich jetzt.
Damals schon gedacht, mit 18.
Also ich habe es auf jeden Fall so gelebt, sozusagen. Ich glaube, ich habe es erst später so intellektualisiert, sodass ich es verstanden habe. Immer die
Selbstverständlichkeit gehabt.
Ja.
Nach dem Motto, ich bin krass und das wird schon.
Ja.
Krass. Ja. Keine Selbstzweifel oder was?
Doch schon. Als Mensch tierisch viele, aber nicht in dieser Rapper-Rolle da. Ich habe einfach genug immer reingesteckt, dass ich für die Zeit auch wirklich immer wusste, ich bin einfach einer der Besten. So.
Ja.
Das habe ich in jeder Epoche so für mich empfunden, auch in den Epochen, wo es dann schwer wurde, weil die Außenwahrnehmung, weil so viel anderes mehr im Fokus stand als ich, nachdem ich mal so das Hauptthema des Deutschraps für ein paar Jahre war. Selbst da war es immer noch so, ich weiß einfach, wenn ich auf eine Bühne gehe, weißt du so, das, was ich kann, so, das ist nochmal unabhängig von, wer in den Charts höher ist.
Oder das
so.
Ist auch krass, weil das haben wir auch mit jedem Rapper hier besprochen. Also, wenn ich immer so gefragt habe, wer ist so der Overall Motherfucker im Deutschrap, haben alle gesagt Sido, weil jetzt nicht Rap-Skills, sondern das Gesamtpaket,
voll,
Business,
Erfolg,
Ohrwürmer, über Longevity, alles. Und weil es ums Live-Game ging, warst immer du auch. Und das ist, ich habe dich ja einmal auch live gesehen, aber ich finde krass, dass das schon so, ich finde das fast schon scheiße, es wäre viel geiler, wenn es von dir alte Aufnahmen geben würde, wo du so voll hibbelig und so Sachen verkackst und so gar nicht klarkommst und dann den Weg dahin, so wie du jetzt performst, aber wenn du damals schon irgendwie ganz locker auf der Bühne standst, jetzt hättest du nichts anderes gemacht, das ist doch unfair auch.
Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie auf jeden Fall irgendein Skill-Vorteil, der mir dann einfach genug Selbstsicherheit gegeben hat, sodass ich das einfach verkörpern kann. Weil es war auch wieder, hat auch auf irgendeine Weise bestimmt auch mit der Hautfarbe zu tun, weil im Gegensatz zu allem anderen, was in meiner Kindheit und frühen Jugend cool war, was die weißen Freunde immer viel besser verkörpern konnten. Ich bin Luke Skywalker, ich bin dies, ich bin das, weißt du? War auf einmal, sobald es um dieses Rap-Ding ging, wusste ich es einfach so. Ich sehe viel cooler aus, wenn ich das mache, als jeder von meinen deutschen Freunden und so. Und ich habe das, also ich verkörper das einfach so.
Ich habe das ähnlicherweise beim Fußball gehabt. Das ist nicht so wie beim Rap. Ja. Aber beim Fußball ist auch so, du hast eine Mannschaft und wenn da zwei Schwarze irgendwo spielen, ist so, man denkt automatisch, okay, die sind bestimmt schnell, die sind bestimmt gefährlich. Ja. Ist einfach so. Weil im Profifußball war es halt damals so, konntest ja nicht so viele Ausländer einstellen pro Mannschaft haben. Es gab ja diese drei Ausländerregel und wenn die dann so ein paar Schwarze, Toni Yeboah, Okocha und so, das waren dann auch krasse Leute. Safe. So, und so war es ja da wahrscheinlich auch. Aber hast du denn, da hast du deine Songs performt? Aber nee, genau, jetzt kurz, eigentlich kein Sprung, aber eine Frage, die mir auf der Seele brennt, weil du sagst, dass du von deinen Qualitäten auch so überzeugt bist, dann würde ich gerne mal wissen, wann hast du denn im Laufe deines, also ich hoffe, du kannst deinen Namen nennen, im Laufe deiner 20 Jahre oder mehr als 20 Jahre, wann hast du denn mal etwas das erste oder jemand das erste Mal gehört auf Deutsch, wo du dachtest so, okay, das jetzt aber, okay, ich bin schon krass, aber das ist auch heftig. Hm. Wo du dachtest, was selbst dich geflasht hat. Weil ich glaube, dich zu flashen ist ein bisschen schwierig und war auch schon immer schwierig.
Boah, verschiedene Sachen. Also ich finde, die eine legendäre Story, die habe ich safe auch schon mal erzählt, ist mein Zusammentreffen mit dem legendären Tone, der ja auch wirklich so für ist die Frankfurt? Leute, die sich auskennen. Hä?
Ist der Frankfurt?
Frankfurter, ja, Mann. der so wirklich auch so eine übertriebene Flow-Maschine ist. So. Ja. Und den ich getroffen habe zu einer Zeit, wo ich totaler Cameron-Fan war und total entspannt und da rappen wollte und dann irgendwie ins Studio gekommen bin und auch dachte so, cool, ich bin extra da irgendwie zu Roy Marquis, das war fürs Roy Marquis Album, nach irgendwo gefahren in Hessen und dann da ankam und dachte so, wir schreiben jetzt einen Song zusammen und dann haben wir so im Studio und dann so ein paar Minuten Smalltalk und Tom so, okay, ich bin ready. Und ich so, hä, womit? Und er so, geht in die Booth und dann hat Roy Marquis den Beat angemacht und dann hörst du nur so, dreimal so lang, wie ich das kann, weil das war jetzt ungefähr mein Lungenvolumen und der macht das einfach eine halbe Minute gefühlt, holt da Luft und dann einfach ein 24er. Wie, was sagt er irgendwie, wie gestresste Penny-Kassiererin in den Wechseljahren, ein Taxibahn, ein Wechseljahr und ich so, what the fuck is happening, Alter, weißt du? Ja, so und ich hatte so acht Zeilen vielleicht so angefangen oder ein paar Zeilen, die eben so, hey, da. Und ich so, okay, scheiße, gotta switch my game up, so. Und das hat dann in den Kreisen auch noch so diese Story verursacht. So, Sammy's derbe nervös geworden, also letztendlich stimmt's, aber ich habe echt einen Hammerpart auch nächsten Tag delivered und jeder andere hätte auch nicht jetzt so in 10 Minuten den 24er geschrieben, der sein Flow da matcht, so, aber ich habe dann echt einfach euch so, okay, alles klar, die paar Stunden im Studio noch geschrieben, Tone eh schon abgehauen und dann irgendwie ich so, okay, ich muss noch im Hotel zu Ende schreiben, so, hab da zu Ende geschrieben.
Aber das ist ja das Geile, du hast dann jemanden, du denkst schon, du bist der Mac und dann kommt da jemand und denkst so, ah, okay, jetzt muss ich mein Game upsetzen. Das
Beste, was einem passieren kann, gechallenged werden, weißt du, so Leute treffen, die einfach irgendwie entweder nicht immer das Beste, so, aber irgendwas aus dir rausholen, was ohne deren Anwesenheit, ohne deren Forderung an das auch nicht gekommen wäre, das ist schon sehr gut.
Und hast du das aber auch, danach nochmal irgendwann, weil das ist ja geil gewesen, weil es live war. Ja. Weil du warst ja so, du hast es ja live gehört und warst so, ach du liebe Güte. Aber dass du mal so irgendwie dir ein Kollege einen Song gezeigt hat oder das.
Ja, Dendemann, glaube ich, war das erste so, weil da war ich zu der Zeit in den Kreisen, wo ich war, von den Rappern, die so um mich rum waren, safe so der Reimverliebteste und so, was dieses Pen-Game angeht, einfach so am fokussiertesten und auch am schnellsten irgendwie zu delivern. Und dann habe ich Dendemann gehört und der hat einfach so diese Art von Reimen auf Deutsch nochmal so anders irgendwie, also er hat einfach anders gereimt und er hat auch mit seiner Stimme so einfach was gemacht, was ich noch nie so gehört hatte. Ja. Und das war, glaube ich, wirklich das erste Mal, wo ich so, aber gar nicht so auf diesem, das wurde nie kompetitiv bei uns, weil es irgendwie so andere Lanes auch sind.
Ihr hört euch ja auch komplett unterschiedlich an und das macht ja, also ich habe jetzt von dem natürlich auch nicht so viel gehört, aber ich habe eine Stimme im Kopf und habe bestimmt auch schon mal ein paar Songs gehört, so, aber das ist ja meilenweit von dem entfernt, was du so machst. Aber in der Neuzeit ist das nochmal irgendwann vorgekommen oder würdest du sagen?
Nee, doch, immer wieder auf irgendwelche verschiedenen Arten. So. Also auch als ich dann Moloch Dilemma das erste Mal gehört habe, das war so Eiserne Besen 1 Zeit, so da hatte ich seinen Namen schon voll oft gehört und ich glaube,
nee, aber wie hört man das? Hört man so, weil, sorry für die Unterbrechung, weil ich bin neugierig und wissbegierig, weil damals war es ja nicht so, hast schon den auf TikTok gesehen, sondern das musste ja, was ja viel mehr wert ist, war beim Fußball ja genauso, hast schon gehört, da spielt einer, der kann das und das. Also so war das ja bei euch auch, weil es gab ja keine Videos oder sonst was. Ey, Dicker, glaub mir, Hamburg, da gibt's den einen. Mhm. Leipzig, da gibt's einen Verrückten. Mhm. So, den musst du dir mal reinziehen. Das heißt, das ist ja Mythos mal acht. Das ist ja viel geiler, viel mehr Gänsehaut, sowas zu hören und sowas zu erleben. Das heißt, du musst ja dann über Buschfunk, musst ja dann irgendwie zu dir gekommen sein, okay, da ist jemand, der ist ganz krank. Hör dir das mal.
Genau.
Ja. Jetzt nochmal meine persönliche Empfehlung. CyberGhost VPN ist ein VPN-Anbieter, der euch gewährleistet, dass eure ganzen Internetaktivitäten sicher durch einen VPN-Tunnel geleitet werden. Heißt, maximale Anonymität, weil IP-Adresse verschlüsselt und es ist von niemandem nachvollziehbar, wo ihr im Internet unterwegs seid. Deswegen besorgt euch das und ihr seid auf jeden Fall auf der sicheren Seite. CyberGhost VPN ist super easy zu bedienen, selbst für so nicht technikaffine Menschen wie mich geht das auf jeden Fall klar. Ist kompatibel mit den meisten Geräten, das heißt, ihr könnt zum Beispiel euer Smart TV damit connecten und es funktioniert auf jeden Fall auch bei über 40 Streaming-Anbietern. Das ist für mich zum Beispiel als Serien-Junkie sehr, sehr geil, der auch mal ein paar spezielle Serien guckt oder Serien im Original. Das heißt, ich gebe einfach meine Location ein, ändere die von Deutschland auf den Rest der Welt und empfange dann einfach Serien, die ich sonst nicht gucken könnte. Und das ist für mich einfach ein Riesenpunkt. Ihr habt eine 45-Tage Geld-Zurück-Garantie und der Customer Support ist für euch 24/7 erreichbar. Und was dazu kommt, ist, dass ihr mit einem CyberGhost VPN-Abo bis zu 7 Geräten gleichzeitig benutzen könnt. Für die Leute unter euch, die sich ein bisschen Sorgen machen, CyberGhost VPN gibt es seit über 15 Jahren, hat weltweit mehrere Millionen Nutzer und ist bei Trustpilot mit exzellent bewertet. Also meine Lieben, unter dem Link cyberghostvpn.com/gibmafeuer gibt es 83% Rabatt auf den 2-Jahres-Plan. Heißt, ihr zahlt im Monat 2,03 Euro und on top gibt es nochmal 4 Monate gratis. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Und ja, weil ich habe irgendwann auch relativ früh schon aufgehört, so viel, also ich habe in den 90ern, als ich angefangen habe, Deutsch zu schreiben, super viel Deutschrap konsumiert, eben diese verloren gegangene Plattenkiste da. Mhm. Aber dann irgendwann, als ich so selber so ein Keyplayer in dem Ding wurde, so aufgehört, so vieles zu verfolgen und dadurch sind mir auch so gute Sachen manchmal durch die Lappen gegangen, die ich dann erst viel später entdeckt habe. So. Mhm. Was aber auch dann cool ist, ja, nicht auch geil, eine Serie, weißt du? Zu entdecken, wenn sie schon ein paar Staffeln in ist und du kannst eben gleich richtig viel bingen sozusagen.
Ich finde
es
super, ja.
So, und also auf jeden Fall Reimniveau-mäßig war das safe auch Morlock, dann einfach, ich habe ja mit Afrop 2 Alben gemacht und mit ihm viele Touren, einfach Afrop ist so eine Art von Rapper, wenn du so mit dem im Studio bist oder auf einer Bühne und dann einfach dieses Handwerk von Rap nochmal, Stimmbeherrschung, Flow, ja, verschiedene Intonationen, so ist er einfach einer der krassesten Motherfucker weltweit. So, also es gibt echt nicht viele Leute. Guck dir einfach mal ein Afrop-Konzert an, wenn nur er, das ist nur er und ein DJ, der Typ rappt einfach 1,5 Stunden auch durch. So, das ist so effortless. Das, was du auch zu mir gesagt hast, über meine Performance.
Genau.
So, ich habe mich ja noch nie live gesehen, weißt du, außer irgendwie Videos gezwungenermaßen angeguckt oder so. Aber so, ich habe das Gefühl, so im Deutsch-Ding eigentlich so, dass es so richtig effortless ist.
Bei
Afrop? Bei Afrop safe. Einfach wirklich diese Grund Kunst von was Rap einfach ist, Rhythmik, Stimme und Flow.
Ja, da habe ich immer, aber ich bin auch nicht so tief da drin. Ich habe natürlich von Afrop auch früher zwangsläufiges, weil es war so groß, man musste ja irgendwas hören. Und ich finde von Afrop und Megalo, wie heißt es mal, Abriss, habe ich auch irgendwann mal gehört und dann tot gepumpt, Bombensong. Aber da denke ich mir so, sagt er das jetzt, weil die Homies sind? Ist das jetzt noch, ist das realistisch, was der jetzt sagt, weil die ja so cool miteinander sind und weil Afrop ja im Endeffekt nicht die Karriere gemacht hat, die, keine Ahnung, so die größten 20 gemacht haben und es ja auch immer wieder, man immer wieder Stimmen hört, die sagen so, ja, Mann, der hat früher Hits gemacht und so, aber einer der krassesten ist der jetzt nicht und du bist halt eng mit dem und sagst dann sowas, dann denkt man automatisch so, er weiß dem jetzt, ist das jetzt so ein Freundschaftsdienst oder ist das wirklich seine Meinung so ein bisschen überspitzt, aber wird's das auch, glaubst du würdest es auch sagen, wenn du nicht mit ihm befreundet wärst schon so lange?
Safe. Ja? Safe. Aber ich weiß, also ich bin ja auch deshalb so nah dran und viele sind eben nicht so nah dran, weißt du?
Ja, okay,
so
du hast mal Einblick auch.
Um das wirklich so zu beurteilen, wie dieses Handwerk ist, einfach wie gut der Typ wirklich einfach
macht,
weißt du? Und wie musikalisch der ist und wie viel geile Stimmfarben der auch hat, noch wenn er in seiner Kopfstimme singt. Und also ich finde einfach, es ist echt so einer der Schurschott-mäßigsten so Stimmtypen so in Deutschland einfach so. Und ich glaube, viele messen ihn eben echt an Reimen von Songs, die er 99 gemacht hat und und erwarten denn da irgendwie, weißt du, irgendwas anderes von als das, was es ist. So.
Ja.
Aber wenn man sich seine letzten Releases anhört, so, der ist auch reimmäßig immer komplexer geworden und es ist nicht immer, glaube ich, sein Fokus, den komplexesten Reim zu haben, aber das ist schon echt ein Schreiber, über den man auch viel erfährt, wenn man seine Alben hört. So, der erzählt sehr, sehr viele geile Sachen.
Krass, ey, da muss ich das echt nochmal.
Voll. Und dann Megalo hast du ja auch erwähnt, so nicht nur, dass ich generell irgendwie als so mehrere Punkte hatte, wo ich einfach so aus der Ferne quasi baff war. Ich habe ihm selber ja die Bühne gegeben, bei meinem Unplugged Cypher alles kaputt zu machen. Bei meiner Unplugged, also auch bei der richtigen Performance, hat er auch zwei Lieder mit mir gerappt, die auch alles aus sind. Diese Hände hoch Remix damals, wo er komplett einen der besten Deutschrap-Verses aller Zeiten, finde ich, geschrieben hat. So. Der ist also wirklich.
Nee, ich meine dieses Ding auf dem Boot.
Ja, ja, genau. Ja.
Weil das ist so, das habe ich ja auch den letzten erzählt, das wiederhole ich mich auch, die Leute haben es schon gehört, aber ich feiere das halt so sehr, diesen Gedanken, dieses, was ich auch zu Sido und Pierre und allen gesagt habe, dieses, hol die besten MCs ran, stell die in den Kreis, mach einen Beat an und jeder soll ein Part droppen. Ja. Und ihr habt das ja so mehr oder weniger gemacht und dann zwangsläufig wird am Ende diskutiert, wer den nicesten Part hatte so. Und der hat da, also... Safe. Der musste ja Pause machen. Also die Leute waren ja so, was ist denn hier los? Alter? Und das ist halt, ja. das ist so Gänsehaut. Das habe ich mir so oft reingezogen.
Boah, man, da hat er wirklich so zerstört. Das ist halt echt einfach krasser Kulturmoment.
Ich habe, da ich ja selber auch Battle Rap mache natürlich, wann war der Red Bull Soundclash? Wann war das? Ist das so 5, 6 Jahre her schon?
Ja.
So lange her schon?
Ich würde sagen, es war safe. Ja, weil guck mal, 2020 war ja dann Corona, es war safe so 17, 18 oder so.
Okay, weil das war ja, Alter... Ich habe mir das eben nochmal reingezogen, es geht 4 Minuten, das heißt, es ist quasi eine Battle-Rap-Runde, so 4 Minuten.
Ja, das waren so 100 Bars.
Irgendwie. Ja, und am Anfang war so ein Mini-Hänger mit drin und sonst waren das war 7 Jahre her und wir haben nochmal gelacht, ich dachte mir nochmal so, boah, sind das ekelhafte Lines. Und das ist noch nicht mal so, das ist noch nicht mal fies, aber es ist so, was du eben auch gesagt hast, so clever fies, ist so... Du musst nicht mal ganz fiese Worte benutzen, aber ja,
keine Mütter beleidigen.
Wie die Umstände umschrieben werden und so in ganz klaren deutschen Sätzen und die Leute haben es todesgefühlt. Aber da würde mich mal interessieren, wie lange du dafür gebraucht hast.
Ich war das ja schon, diese Art von Format durch diese 100 Bars-Dinger beim Splash gewohnt. So, ich glaube, das ist immer so, dass da habe ich ja mindestens 5 Jahre lang. Also
aber mit einem Gegner?
Nee, einfach immer so 100 Bar. Also dieses Format, Acapella. Genau, 100 Bar A Cappella-Dinger.
Okay.
Hast du noch nie von gehört?
Nein, noch nie von gehört.
Bro, deine Deutschrap-History lag echt. Also,
ja, ich weiß.
Also, nee, da musst du mal eingeben, einfach weil bei YouTube 100 Bars Sammy Splash.
Ja.
Da kommen auf jeden Fall mindestens 3 bis 5 so unterschiedliche Dinger.
Also selbst Navio ist Full House, du bist auf der Bühne, kein Beat und
nicht Acapella. Full House, Digga, Full Open Air, 20.000 Leute und dann als Intro oder Ende meiner Show, die meistens Headliner-Slots waren, dann nochmal irgendwie so Bars, die dann nur für diesen Event geschrieben sind, weißt
okay.
du? So, deshalb war ich diese Art von Workload sozusagen, weißt du, so gewohnt. Ich glaube, es ist immer so, dass ein paar Wochen vorher so ein Abend so richtig klickt, also dass ich irgendwann immer einen Abend so ein Grundgerüst lege, so ein, weißt du, 4 Zeilen oder so, dann irgendwie rauskommen und dann so ein paar Abende später dann das ganze Ding rauskommt und dann nochmal einmal so eine Feinarbeit drüber, so, was sind unnötige Zeilen, was könnte man besser machen und ab da einfach lernen, ne?
Aber wie lernst du?
Einfach rappen.
Nee, aber wie, du hast es geschrieben. Schreibst du mit Hand oder tippst du?
Nee, schon lange tippen auf jeden Fall.
Tippen. Ja. Okay, das heißt, du hast auf dem Laptop?
Ja, oder Phone oder iPad. Oder.
Genau, siehst das, rappst 4 Zeilen, versuchst zu speichern oder wie machst du das? Weil wie ist der von da bis hier?
Ich rap richtig oft das durch mit abgelesen und dann irgendwann lege ich das Ding weg und dann gucke ich, wo es hängt und dann...
Und dann guckst du nochmal nach, bis du alles drin hast?
Ja.
Und was, wie oft musst du dann wiederholen? Das ist ein.
Also ich weiß, dass ich da in dem Backstage da von dem Red Bull Ding, während irgendwie Echo und Afrop sich da auf jeden Fall entspannt haben, noch, also da war ich da im Klo daneben an, weißt du, in diesen Stadien sind doch immer diese Klos, sind ja Umkleidekabinen und dann so diese hässlichen Duschen-Klos-Dinger und war da irgendwie in so einem vollgekachelten Raum und hab das Ding einfach nochmal 5, 6 Mal runtergespittet.
Und hast du da währenddessen nochmal einen Hänger gehabt, dass du so dachtest,
immer, ey, safe. Immer, ja, voll.
Aber live dann einfach nicht?
Ja, meintest du auch gerade, es gab anscheinend...
Ja, keine. Mini, aber nicht mal Versprecher, sondern einfach nur so, kurz.
Nee, irgendwie kamen die Dinger dann echt immer so, also das war, glaube ich, das Schlimmste, was auch bei diesen 100 Bars beim Splash-Sachen passiert, ist echt immer, dass in einer Zeile mal ganz kurz irgendwas hängt, aber nicht so, dass man irgendwie den Faden verliert, sondern wirklich, dass so ein Mini... mit Makrosekunde ist, weißt du, und dann geht's weiter. Also das hatte ich zum Glück immer so. Ja, gibt's so ein paar Talente, die man auch nicht, weißt du, so richtig zurückverfolgen kann, warum man die hat oder wie man sich das angewöhnt hat oder so.
Ja, safe. Ich habe oft das Ding so, also jetzt in meinem Freundeskreis ist es jetzt nicht so, aber für Otto Normalverbraucher ist so, du hast einen guten Wortschatz, hast du viel gelesen? Ich so, der Letzte, der ein Buch gelesen hat. Ich habe sehr viel Fernsehen geguckt und anscheinend merke ich mir irgendwelche Worte, die jetzt, keine Ahnung, andere sich nicht merken oder ich kriege einen anderen Fokus darauf. Aber das ist ja jetzt irgendwie null antrainiert. Ja. Aber hast du dir bei diesen, ich meine, wenn du das sonst auf dem Splash gemacht hast, dann hast du ja keine fiktiven Gegner gehabt. Aber jetzt,
doch, auch oft, weil es so oft so ein Beitrag wie so mein Commentary so für die Szene war. Weißt du, als ich das erste Mal gemacht habe, war da irgendwie so eine Line drin mit so, krass, dass das hier das größte Hip-Hop-Festival ist, die Haupt-Acts diesmal sind Culture Candela und Söhne Mannheim. So, weißt du, also es war schon immer so Kulturkommentar irgendwie oder denn das, genau, am Ende von meinem ersten 100 Bars Ding, da hatte ich das Mic fallen lassen, dann haben die mich 300 Euro gecharged, weil dieses SM 57 da so eine kleine Delle drin hatte und dann nächstes Jahr habe ich es auf der großen Bühne eben die 100 Bars gemacht, weil das war auf so einer MC-Bühne vor 5000 Leuten das erste Mal und dann war es aber auf der Big Stage vor 20.000, da habe ich irgendwie noch so gesagt, so, ja, irgendwie, weißt du, die können mich jetzt wieder 300 Euro chargen und wieder Mic drop und so. Also es war schon immer witzig, wie es so irgendwas, was mit meiner Karriere, Status oder diesem Festival zu tun hatte, ist denn da mal drin gelandet. Aber nee, stimmt, es war nie so ein eindeutiger Gegner, gegen den man rappt. So.
Aber das heißt, du hast ja, wenn du das 5-mal gemacht hast und vor diesen Leuten, hast du dann diesen besonderen, worauf ich hinaus will, hast du diesen besonderen A Cappella-Spark, das Besondere an A Cappella, kein Beat und jeder klebt an deinen Lippen und das muss sitzen und es hat viel mehr Impact als alles, was du über den Beat rappen kannst. Das ist ein geiles
Gefühl. Und eben auch die Zeit lassen, ne? Also nicht dir da so durchrushen, so, dass man schon so einen konstanten Flow hat, aber dann auch so irgendwelche Zeilen nochmal richtig langziehen kann oder atmen lassen kann oder also da kurz in die Crowd guckt. Und, ne? Das ist geil, schon ein Hammergefühl. Deshalb, also ich feiere einfach auch diese Battle-Rap-Tradition in der Form, wie du es jetzt machst, dieses A Cappella-Ding, ich feiere es extrem auf jeden Fall. In Deutsch habe ich viel weniger davon konsumiert als jetzt UK und USA und Kanada. Ja. So. Aber an sich finde ich es einfach sehr, sehr beeindruckend. Trotz den ganzen Sachen, die ich so in meiner Karriere gemeistert habe, die mich eben nicht nervös gemacht haben, bin ich immer tierisch nervös beim Konsumieren von diesen Sachen und denke immer so, oh Gott, wenn ich jetzt einfach 6 Wochen Zeit hätte, also so auch positiv stimuliert im Sinne von, ich hätte schon Bars, aber ich hätte auch gar keinen Bock auf den Druck einfach. So dieses,
fieser Druck. So krass, Mann. Aber was hast du an, also Smack Battles hast du wahrscheinlich geguckt, ne?
Ja, genau, viel Smack, also.
Wer sind so deine, ich weiß nicht mehr, war irgendein Format, genau, Belasch und Boogie war ich gestern mit ein paar anderen Battle Rappern und Tierster auch und da sollte man so Top 3, Ami Top 3 Deutsch, seine Top 3 nennen. Wer wären deine Top 3 Ami Battle Rapper?
Ich glaube, echt so der mir immer am meisten hängen geblieben ist, aber auch teilweise, weil er so ein bisschen over the top ist, gegen den hast du doch auch gebattelt, Disaster. Ja, weil von ihm habe ich mal dieses eine, also ich viele Battles gesehen, die so diese Written-Dinger waren, aber dann ein so ein Ding, wo er echt sehr, sehr drunk vorm Club in L.A. gegen jemanden rappt.
Ja.
Und dann, du merkst einfach, der ist Freestyle-mäßig genau auf diesem fucking Niveau, wie der schreibt. Also es ist unglaublich. Ja. Und wieder in Realtime rebuttelt von Sachen, die der Typ in der Vorrunde gesagt hat. Und du weißt einfach so, da gab's jetzt nicht diese 6 Wochen Präparationszeit oder so. Ich glaube, der ist mir so am meisten hängen geblieben. Und dann sind so viele, also dieser eine, wie hieß die denn, der Joe Budden, vernichtet hat, Hall of the Dawn,
das mein
fand ich auch immer sehr, sehr krass. Der war jetzt in
Berlin auf dem Battle, Die haben ihn eingeflogen dafür,
Mega, Den fand ich sehr, sehr gut immer. Und wer war der, mit dem er auch immer so eine Rivalität hatte, der aus so ein Harlem-Typ, der auch mal mit dem Sarg reinkam?
Loaded Lux.
Loaded Lux, genau, man. Den fand ich auch immer echt sehr, sehr
der extrem. Ist auf jeden Fall auch, der hat auch Legende, der hat auch dieses dritte Runde-Ding, diese schwere dritte Runde hat der quasi erfunden, wo der dann halt so einen Vortrag hält nach dem Motto, dein Vater sollte dich so und so erziehen, das ist so eine...
Geil. So, stimmt, ich erinnere das Ding, so richtig psychologische Auseinandergenommen.
Also das war auch so, also Lars, ich bin mir sicher, Lars Unlimited hat dieses Battle auf jeden Fall auch gesehen.
Ja.
Und natürlich 8 Mile, um seine Sachen so ein bisschen zu schreiben, so, aber was würdest du denn sagen, also ich will jetzt nicht dich irgendwo reinquatschen, aber was würdest du denn sagen, warum, also zweierlei, was würdest du sagen, warum können also 99% der Battle Rapper keine vernünftigen Songs machen und warum können oder wollen Industry Artists, die krass auf Beats funktionieren, krasse Alben haben, Legenden sind, warum könnten davon, also meiner Meinung nach, oder weiß nicht, ob es deine Meinung auch ist, die wenigsten A Cappella machen?
Also gibt es nicht so eine richtige Antwort, weil es auch immer so zu jedem Ding wahrscheinlich eine Antithese gibt. Es gibt immer so die eine Ausnahme dann oder weißt du, so der dann doch irgendwie gute Songs macht oder so, obwohl er eher Freestyler ist. Aber an sich ist wahrscheinlich wirklich so, so ein Fokus-Ding, weißt du, so du siehst dein Format als Battle-Rapper einfach ganz anders. So, du siehst dich und die Crowd als so eine direkte Symbiose und jeder, der Rap-Musik macht, sieht sich und den Beat erstmal als diese Symbiose und dann sich und den Beat und den Mix und dann sich und den Beat und das Master und da sind so viele Instanzen dazwischen, die wirklich so extrem viel Zeit fordern, auch jede einzelne Facette, damit du so ein guter Recording-Artist bist, weißt du, von Stimmkontrolle bis eben wirklich checken, ist der Mix gut, bis zu die richtige Beatwahl und so, und ich glaube, da beschäftigen sich dann einfach zu viele nicht mit und ich finde, eigentlich haben zumindest in Amerika ja echt sehr viele Industry-Rapper über die Jahre jetzt so bewiesen, dass sie auch hängen können. Also ein Cassidy, den wir wirklich von Pop-Singles kennen.
Aber der kommt aus dem Battle-Rap.
Genau, voll schon. Ja. Aber weißt du, so die Masse kennt den erstmal ja davon. Oder er gab auch so Anti-Beispiele, so Keith Murray war, glaube ich, richtig peinlich, Keith als Murray der mal gebattelt hat. Ne, der
ganz schlimm kam
mit einer Rasta-Perücke, glaube ich,
auf die Bühne.
Das war nicht so nice.
Das haben sich schon ein paar Leute, gut, Joe Budden war auch peinlich, der hat ja einfach aufgegeben.
Ja, das war auch sehr
so, der wusste ja, der
Stand. Aber da bei dem Event habe ich mich gefragt, weil das war doch auch irgendwie noch von Eminem gebackt Slot und da war irgendwie, weißt du, so die ganze Rap-Royalty im Haus. Ja. Da machen die so ein Event und dann piept einfach jedes Mic, was zur Hölle ist los, weißt du?
Die haben das ganze Event, Hallo war ja hier, der hat ja da auch gegen Joe Budden gebettelt. Ich meine so, erzähl mal was über dieses Event, weil es war ein Katastrophen-Event. Meinte, was Katastrophe ist, noch gut gesagt, die sind am selben Tag noch rumgelaufen, haben Leute da reingeholt, weil die keine Tickets verkauft haben. Das heißt, die haben Leute von der Straße geholt, hier ist ein Event von Eminem, kommt mal dahin. Deswegen war die Crowd auch so scheiße. Technik war scheiße. Es gab keine richtigen Rundenzeiten. Das sind in so einem runden Kolosseum. Also nichts hat da Sinn gemacht. Die haben das wirklich nicht vernünftig gemacht. Und Cassidy hat ja gegen Disaster in dieser Tiefgarage gut ausgesehen, weil der aber auch nur das richtige Battle sabotiert hat, was in der richtigen
Venue war. Stimmt, da war so ein Vording, das hatte ich nicht mitbekommen.
Ja. Deswegen, also ich finde das, ich finde es auf jeden Fall, ich finde es krass. Ich habe mich selber auch schon mal glorreich an Musik probiert, bin auch gnadenlos gescheitert auf jeden Fall. Aber das stimmt, das ist wahrscheinlich ist echt so ein Fokusding, aber auch so ein Talentding, glaube ich, auch. Und so ein Eierding auch. Weil, warum sollte sich denn einer von den Leuten, die einen Namen haben, jetzt sich einen Zacken aus der... Ich glaube, Fahrt haben wir jetzt bald zu weit. Fahrt hat Bock. PA hat auch Bock, den habe ich hier auch richtig heiß gemacht. Also ich denke mal, dass die vielleicht in den nächsten, weiß nicht, 3-4 Jahren vielleicht mal so ein Battle machen. Und dann würde ich natürlich zeigen...
Miteinander oder mit
irgendjemandem? Nee. Also Fahrt will irgendjemand battlen und PA, wenn Fahrt das macht, würde dann PA auch. Aber natürlich, alle schicken so den ersten vor, gucken, wie der sich macht. Und dann werden die anderen dann, weiß nicht, hoffentlich nachziehen, wenn es gut läuft oder wenn nicht, dann nicht auch. Aber ja, aber da bist du wahrscheinlich auch zu gemütlich für. Du bist ein Gemütlicher, ne?
Ja, ich hätte gar keinen Bock auf den Stress. Ey. Das wär, vor allem, weil ja auch nicht so, weil was mir dann da wahrscheinlich fehlen würde, wäre so wirklich so irgendwas gegen jemanden. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass ich irgendwann nochmal jemanden battlen würde, wenn mir jetzt jemand wirklich krass auf den Schlips tritt in irgendeiner Sache, die wirklich Rap-bezogen ist auch, weißt du so? Und dann ist wirklich so eine Skill-Frage, so wer ist jetzt der Krasseste so? Aber da wäre, ich weiß nicht, ich glaube.
Aber wer schießt, also schießt ja auch niemand gegen dich.
Nicht,
dass so, das Ding ist ja durch. Also es ist offensichtlich, kann dir live keiner das Wasser reichen. Du hast dieses Ding mit Azad einmal, übrigens als Comedian, dieses, nur das Intro, wir haben das immer so, Azad. Tränen gelacht, einfach den Namen wiederholt. Ja, du hast einfach nur so, nach dem Motto, sag doch jetzt auch mal was zurück, du warst so, Azad, und der kann natürlich nichts sagen, weil das ist dein Track. Wir haben Tränen gelacht, aber so ein schönes Intro. Okay. Genau, das war ja, glaube ich, das letzte Mal überhaupt, wenn überhaupt, und dann hat, und danach, also es gibt Leute, die fickt man einfach nicht mehr an. So, man braucht einen Savage nicht mehr dissen, man braucht dich nicht mehr dissen, man braucht einen Sido nicht mehr dissen, diese ganze Farid Bang-Kollege, Agro Berlin-Ding ist alles durch. Und man hat irgendwie das Gefühl, also du steckst da noch mehr drin wahrscheinlich, dass die neue Generation, sag ich mal, die jetzt so ab, sagen wir mal, wie soll man es sagen, so die letzten 10 Jahre, die da neu gekommen sind, null auf diesem Lyrik und ich bin der Krasseste und Beef und ich habe die Skills und ich bin die Nummer 1, die fahren den Film einfach nicht, ne?
Gibt es bestimmt auch welche da, die es fahren, aber ich glaube, diese großen Namen, die man kennt, da wahrscheinlich... Also weniger, oder?
Ich glaube auch, die meisten haben auch so ein bisschen Schiss, sich Social Media mäßig zu verbrennen. Aber ich denke mir dann halt so, meinst du, wenn es damals schon sowas gegeben hätte wie TikTok, Instagram, dann muss man ja nicht einfach überlegen, ich mache jetzt einen Song und den hören Leute und dann können die entscheiden, sondern da kommen ja dann Videos hinzu, Vlogs hinzu, wer ist lustiger vor der Kamera, wer hat die meisten Follower. Meinst du, wenn das damals so gewesen wäre, hätte man sich trotzdem in so ein Beef reingestürzt?
Nee, glaube ich nicht, weil die Reaktionszeit von allem war so lang, die Latenz quasi. Es war wirklich so, was geht ab, Leute? Und ein halbes Jahr später hörst du, weißt du, so war es damals. So, jetzt ist alles Realtime. Also es war wirklich so lang, Mann. Also man hat Alben rausgebracht und wirklich 3 Monate später kam die Rezension, die einem den Tag verdorben hat.
Ja.
Und da war mein Album schon Gold, weißt du? So, also das war alles nicht so schlimm. So. Als dann so die Zeiten kamen, wo wirklich, ich weiß noch, als ich dieses Herr Sorge-Projekt rausgebracht habe, so mit Autotune und irgendwie kostümiert, da war dann in Realtime einfach, ne? YouTube war zu der Zeit, das war noch nicht so Social Media, es war Ende 2012,
ja.
Aber da war YouTube schon so richtig so das Hauptmedium quasi so als Messwert auch. Und da war so viel einfach Kommentare von Unverständnis, auch vollkommen nachvollziehbar im Nachhinein oder auch in Realtime damals. Aber es war dann so krass, das zu sehen, weißt du, dass Leute so proaktiv wirklich schießen, so nur weil du jetzt, weißt du, mal keinen Bock auf ein Boom-Bap-Album hattest, sondern irgendwie.
Aber es ist ja dann gefühlt wie einfach dann, hast 1000 Kommentare, wie als wenn 1000 Leute vor deiner Haustür stehen und das so, den Kommentar so dir entgegenrufen, was natürlich viel schlimmer wäre.
Das muss man echt, lernen, in eine Relation zu setzen, weil es echt natürlich viel ist. Wenn du sonst nie Hate kriegst erstmal oder sonst so super selten mal so eine kritische Stimme und dann auf einmal an einem Tag hunderte oder tausende solche Nachrichten kriegst, denkst du natürlich wirklich, das hat irgendeinen Einfluss auf dein Leben und dann irgendwann merkt man, nee, das sind nur ein paar Stimmen im Internet, so die sind irgendwo verteilt. So, und,
ja, aber bei dir ist das ja so, du warst ja, weil du es jetzt 20 Jahre machst, hast du ja die Zeit von vorher, das heißt, du hast ja Vergleichswerte. Also klar, wenn du jetzt ein neues Projekt machst, natürlich, das ist natürlich ein scheiß Timing, ne? Also wenn du so, ich habe das Projekt nicht gehört, ich habe aber in meinem Kopf, oder weil ich es bestimmt schon gehört habe, Herr Sorge war scheiße. So, das habe ich im Kopf. Ich habe nichts davon gehört, ich weiß nicht mal, wie du da aussahst, ich habe nichts davon gehört. So, ich weiß nur, voll viele Leute haben da irgendwas gegen gesagt. Ja. Irgendein Battle-Rapper, der hieß, wie ist der, Papi Schlauch, meint so, das ist auch der Grund, warum Sammy Deluxe so unglaublich scheiße geworden ist. So, und jetzt hat er dann auch irgendwann die Retourkutsche bekommen, weil als dann wieder gute Sachen kamen in deren Augen.
Ja.
Sag ihm das doch jetzt nochmal oder irgendwie sowas. Aber du hast halt dann deine erfolgreichen Sachen gemacht. Es gab kein YouTube, keine Kommentare. Dann machst du so ein Experiment und kriegst das voll ins Gesicht. Und ich habe das Glück gehabt. Ich habe angefangen mit Battle Rap. Da war das schon, da gab es schon Kommentare. Ob es Glück oder Pech ist, weiß ich nicht. Aber einer der ersten Tipps, die ich bekommen habe, ist, lies keine Kommentare. Und wie willst du das denn machen? Jetzt nochmal meine persönliche Empfehlung. CyberGhost VPN ist ein VPN-Anbieter, der euch gewährleistet, dass eure ganzen Internetaktivitäten sicher durch einen VPN-Tunnel geleitet werden. Heißt, maximale Anonymität, weil IP-Adresse verschlüsselt und es ist von niemandem nachvollziehbar, wo ihr im Internet unterwegs seid. Deswegen besorgt euch das und ihr seid auf jeden Fall auf der sicheren Seite. CyberGhost VPN ist super easy zu bedienen, selbst für so nicht technikaffine Menschen wie mich geht das auf jeden Fall klar. Ist kompatibel mit den meisten Geräten, das heißt, ihr könnt zum Beispiel euer Smart TV damit connecten und es funktioniert auf jeden Fall auch bei über 40 Streaming-Anbietern. Das ist für mich zum Beispiel als Serien-Junkie sehr, sehr geil, der auch mal ein paar spezielle Serien guckt oder Serien im Original. Das heißt, ich gebe einfach meine Location ein, ändere die von Deutschland auf den Rest der Welt und empfange dann einfach Serien, die ich sonst nicht gucken könnte. Und das ist für mich einfach ein Riesenpunkt. Ihr habt eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie und der Customer-Support ist für euch 24/7 erreichbar. Und was dazu kommt, ist, dass ihr mit einem CyberGhost VPN-Abo bis zu 7 Geräten gleichzeitig benutzen könnt. Für die Leute unter euch, die sich ein bisschen Sorgen machen, CyberGhost VPN gibt es seit über 15 Jahren, hat weltweit mehrere Millionen Nutzer und ist bei Trustpilot mit exzellent bewertet. Also meine Lieben, unter dem Link cyberghostvpn.com/gibmafeuer gibt es 83% Rabatt auf den 2-Jahres-Plan. Heißt, ihr zahlt im Monat 2,03 € und on top gibt es nochmal 4 Monate gratis. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Das geht nicht.
Das geht nicht.
Das geht nicht,
ne? Aber jeder normale Mensch sagt so, ja, liest doch nicht.
Ja, und dann bei deinem Ding ist ja noch mehr, so ich habe immer eigentlich so gesagt, ich bin froh, obwohl so viel öffentlicher Druck und Kram mit meiner Karriere mitschwang, war trotzdem so, ich bin froh, dass ich, kann es für mich selber interpretieren, ich kann jetzt ein Album machen, so, und es geht nicht in die Charts und trotzdem ist es für mich ein Erfolg, weil es einfach ein geiles Kunstding ist und du bist ja dann wie ein Sportler, weißt du, es gibt Gewinnen oder Verlieren, ne? So ein bisschen so.
Ja, und das ist, du bist, also, es ist auch wirklich das, Böseste, was man sich aussuchen kann. Und gerade wenn man es so betreibt wie ich, der auch quasi als einziger Battle-Rapper auch abseits der Bühne sagt, ich habe die meisten Views, ich bekomme das meiste Geld, vollkommen zurecht, hier ist die Relevanz, nur meine Meinung zählt, keiner hat mehr Ahnung als ich. Dann hast du natürlich Leute, die das so feiern, Und Leute, die sich denken, so, was denkt der Spaß, der ist, Alter. Und dann wird das geschrieben und ich weiß nicht, wie viele Leute ich am Tag blockiere auf meinem YouTube-Kanal. Nutzer blockieren für diesen Kanal. Und dann gehe ich woanders hin und sehe, wie die sich da auskotzen. Mm. So, oder auch bei Instagram.
Der Drang ist einfach groß, für diese Leute zu reden und haten.
Ja, aber was bist du, also der Drang bei mir, ich bin auch, ich hate so gerne. Mm. Ich liebe es, Leute runterzumachen. Aber nur, wenn die Output machen, den selber geil finden, ich den aber nicht geil finde. Mhm. Aber ich würde einen Teufel tun, das zu kommentieren. Mhm. Sondern ich ziehe mir das rein, reg mich auf und denke mir so, vielleicht treffe ich die irgendwann mal live. Und das ist so 3-4 Mal vorgekommen und das ist dann so, ach geil, ja. Ich kann ihm das mal live sagen.
Ja, aber das ist dann auch irgendwie so ein ehrliches, menschliches Ding. Diese virtuelle Barriere hat eben so viel Unehrlichkeit da reingebracht.
Ne? Ja, und
so
viel, feige ist es auch.
Ja, weil es ist wirklich echt crazy zu sehen. Also so, was ich schon über mich gehört habe, so zu bestimmten Zeiten irgendwie, zum Beispiel zu der Zeit, nachdem dieses ganze Deluxe Records Ding over war und Manuelsen und Snagger und Pillard, die auch bei mir waren, hier und da mal vielleicht Sachen gesagt haben, also nie so richtig Disrespect, aber auch so eindeutig sich davon distanziert haben, ja, von dieser Situation. So. Ja. Und dann zu der Zeit habe ich von Leuten so gehört, Digga, du darfst dich nirgendwo im Pott oder NRW blicken lassen. Und ich hatte zu der Zeit eine Freundin, so im Dreiländereck, Belgien, Holland und war die ganze Zeit nur da, weißt du, so, und das ist einfach so, die echte Welt ist echt anders als das Internet, also ich habe wirklich 25 Jahre ohne je auf der Straße Stress zu haben, basically so hinter mir, aber was ich so gehört habe, wo ich mich überall nicht aufhalten darf, wo ich nicht hin kann, was ich nicht machen kann, ist eine ganz andere Geschichte.
Und du weißt ja auch nicht, wer schreibt, und wenn man sich wenn man sich vor Augen führt, das kann man halt nur leider nicht, weil man liest ja die Kommentare in seiner Stimme und mit seinem Kopf. Ja. Deswegen, es wäre so schön, wenn einfach, wenn nur die Leute YouTube-Kommentare schreiben dürften, die ihr Passfoto da drin haben und ihren richtigen Namen. Ja, voll. Es wird um 90% erstmal droppen. Total. Und die Vorstellung, dass dir jemand, beim Herrn Sorgeding warst du Anfang, Mitte 30, da hat sich ein 16-Jähriger zu Hause hingesetzt, der vor 5 Jahren mit deiner Mucke angefangen hat, das gefeiert hat, das Herr Sorgeding, und hat sich hingesetzt und dann irgendwas Fieses geschrieben. So, jetzt stell dir mal vor, der 16-Jährige steht vor dir. Ja, meinst du, der sagt, Sammy, übrigens, dieses Sorge-Ding, nein, macht er nicht. So, aber im Internet ist natürlich leicht zu schreiben und ist das eine bedingt aber leider das andere. Das heißt, man muss das ja, also wenn man sich dafür entscheidet oder wenn man in diesem Zeitalter stattfindet, muss man sich damit arrangieren und darf sich nicht darüber aufregen, aber man muss sich darüber aufregen, weil es absurd ist. Cool.
Und in Real Life ist dann wieder so, dass voll viele Leute einem Kompliment geben und da trotzdem irgendwo so ein Diss versteckt ist, im Sinne von, deine Musik früher war voll geil, oder so, oh, das neue Ding ist doch richtig geil, aber alles davor fand ich jetzt nicht so geil, aber das neue Ding ist wieder richtig geil. So. Also voll viele Leute müssen auch so, können gar nicht einfach nur so den Drops geben. Es muss immer noch so, weißt du, die bittere Medizin drauf sein. So.
Aber das ist auch, glaube ich, weil das machen auch nur Leute, die selber nichts geschaffen haben oder die noch nicht kreativ oder irgendwie so mal ein Projekt hatten oder so ein eigenes Baby hatten, was die so lieben.
Deswegen. Ich glaube auch, die Sensibilität bei Leuten, die selber für irgendwas, was sie erschaffen haben, kritisiert werden können, wird sofort größer, sobald du es selber machst. Also ich habe auch bei vielen 100%. Generationen von Rappern schon gesehen, dass die so im Untergrundstadion, weißt du, dann noch viel frecher waren und dann, sobald sie einmal selber kritisiert wurden, dann auch auf einmal die Aussagen viel weniger harsch wurden, was die Wertung anderer anging und so.
Ja, weil, also man merkt ja auch, also man, irgendwie finde ich es schade, dass Rapper heutzutage keine Interviews mehr geben, also jüngere Rapper, weil die meisten halt nicht reden können. Aber ich finde es auch schade, weil ich würde es auch gerne mal hören. Ich verstehe den Punkt, dass dann der Mythos kaputt geht, wenn du nicht sprechen kannst, aber dann feierst du halt nur die Musik. Dann feierst du halt nicht mehr die Leute, sondern dann gebe ich es halt bei Spotify ein, weiß, der hat eine geile Stimme, der hat einen geilen, aber ich würde ja gerne auch eine Person, also ich würde das Ganze, ich feiere nicht nur die Denzel-Filme, ich feiere den auch, wenn der Interviews gibt.
Ja, aber ich glaube, da haben auch zu ihrem eigenen Vorteil viele Rapper eben rausgefunden, dass sie selber in ihrer eigenen Sprache auf ihrem eigenen Kanal besser senden, als wenn sie überall auf allen anderen Kanälen versuchen, über die Sprache, über die Linse, über den Blickwinkel anderer präsentiert zu werden, weißt du? Weil ich habe mich auch, also an mir ist das total vorbeigegangen, weil ich diese deutschen Rap-Medien nicht konsumiere. Ich dachte ganz normal, dass 187 die ganze Zeit auch bei diesen ganzen Formaten sind, oder als ich von Gringo angefragt wurde und seine Musik nicht kannte bis dahin, und dann habe ich so dieses Aua Aua Gringo wird sauer gehört, dann fand ich das geil. Dann war ich so, cool, jetzt will ich mal den Typen checken und gebe auch so ein Gringo-Interview und es gibt einfach nur so Interview von irgendjemand, wo er über Gringo redet, so, weißt du?
Nein,
das fand ich echt so interessant, dass Leute sich dem komplett entziehen und als jemand, der wirklich auch echt so diese exzessiven Promotouren gemacht hat, also wirklich weißt du, mit 3 Wochen durch die Länder reisen und jedem Hans und Franz Magazin und kleinen lokalen Radiosender und das wurde über die Jahre ja immer schlimmer, weil Medien sind ja schon auch verarmt, auch wenn Medien an sich natürlich noch immer groß und mächtig wirken, ist natürlich so, dass irgendwann sogar dann so renommierte Magazine, die einfach die Anfang 20-jährigen Praktikanten schicken, und du da einfach mit so Leuten sitzt, weißt du, als 40-jähriger Mann und dann dir so dumme Fragen gestellt werden über so wichtige Themen, die ich auf meinen Alben teilweise auch bespreche, gesellschaftliche Themen, Rassismus, meine eigene Entwicklung, meinen toten Vater, was auch immer, weißt du, so.
Und dann ist dann jemand so zittern und sagt so, also deine Eltern kamen aus Eritrea, habe ich hier bei Wikipedia.
Also es ist, deshalb irgendwie feiere ich es auch so, sich diesen ganzen Mittelmännern komplett und Mittelfrauen zu entziehen und ich feiere auch an der Zeit hier jetzt, dass wir denn jetzt ein neues Projekt rausbringen, übrigens Members Only, Morlocco plus Sam Similia, ab 14. Juni überall erhältlich.
Members Only heißt das
denn? Ja, genau.
Okay.
Und
ab wann erhältlich nochmal?
14. Juni.
14. Juni, das ist in?
In zweieinhalb Wochen.
Okay, wenn das rauskommt, müssen wir es vorschieben. Sagst du den Cutter Bescheid, die sollen nicht rumstressen, wir ziehen das vor, Wir
ziehen das vor.
Böse Blicke.
Und genau, einfach schön spontan, man kann heutzutage schnell releasen, man kann, weißt du, sich solchen Sachen entziehen. Unser Album, wir melden es gar nicht für die Charts an, das macht Morlocco nie für seine Platten, die sind einfach gar nicht, obwohl wir safe Top 20 einsteigen würden bei den Vinylanzahlen, die wir in den ersten Wochen verkaufen würden und es geht einfach so schön um andere Messwerte irgendwie, ist einfach nur.
Ja, und es ist auch super, jetzt habe ich ein englisches Wort gefunden, super gemütlich, einfach mit Leuten zu reden, die man auch schon irgendwie halbwegs kennt oder wo man weiß, wo man dran ist und nicht irgendwie zu einem, wie gesagt, wie du es vorher gesagt hast, zu einer Firma kommst und du weißt gar nicht, wer da vor dir sitzt.
Genau, nur Podcasts sind einfach echt das einzige Medium, was man überhaupt noch, finde ich, bedienen kann und jetzt auch nicht pauschal. So, es gibt natürlich auch viel zu viele Schrott-Podcasts, aber es gibt eben Leute aus unserer eigenen Szene, aus unserer eigenen Welt, weißt du, die irgendwie die Werte und Messwerte verstehen von dem, was ich da künstlerisch mache. So, und dann bringt es eben auch Spaß mit dir oder Tierstars sind.
Top, aber ist das für dich gar nicht so ein bisschen, wo du denkst so, okay, ich verstehe schon, der ist Battle Rapper, der ist zugezogen, aber ein bisschen hätte man sich auch informieren können. Also hier sitzen 14 Alben vor dir, ich bin ein Platin-Künstler und jetzt fragst du mich hier, wer Dynamite ist. Das geht natürlich auch nicht.
Nee. Wir haben uns ja letztes Jahr kennengelernt, für die Leute, die es nicht wissen, bei Shoutout an Marvin Game, der hat uns eingeladen und auch Morlock Dilemma, Morten, viele geile Künstler. Morten. Wir waren auf einem großartigen Weingut, wo Cognac gemacht wird in Frankreich. Ne?
Langis de Bonlieu waren wir.
Und da habe ich dich einfach als Menschen und auch so Betrachter, wir hatten schon so ein paar coole Talks einfach und ich habe so gemerkt, so doch, du hast einfach so einen eigenen Blick auf die Sachen und ich finde, das ist eben das einzig Wichtige, weil ich traue keinen Medienstationen mehr, aber man kann einzelnen Menschen noch Reste trauen und sagen so, das wird ein cooles Gespräch. So.
Ja.
Oder wenn jetzt irgendwas du mich gefragt hättest, wo ich, weißt du, so in Stottern gekommen wäre oder es mir unangenehm wäre, was ich gesagt habe, dann traue ich dir auch, dass ich dann sage, bitte schneid das raus und dann ist es auch raus. Weißt du? Und ich habe solche Sachen eben wirklich, also je höher die Instanz wird, desto schlimmer wird das Lügenlevel. Also ich habe wirklich gemerkt, als ich 2016 war ich ja in Sing Mein Song, diese Show, die es auch immer noch im Fernsehen gibt, wo Künstler untereinander Songs tauschen und war echt eigentlich eine sehr, sehr coole Runde von KünstlerInnen da, mit denen wir da performt haben und ich habe diesem Typen, der noch so diese Reportagen drumherum gemacht hat, der sogar auch unsere Hautfarbe hat, weißt du, dem ich irgendwie pauschal einfach ein bisschen zu viel Vertrauen habe. Ich habe da so Sachen so gesagt, irgendwie über meine damalige Freundin oder Beziehung, also nicht intime Sachen, aber einfach überhaupt, einfach so gesagt, sie leitet das Restaurant und hin und her und dann war ich danach so, bitte bring das mal doch, ich will doch gar nicht einfach, ich habe noch nie über Beziehungsstatus geredet, ich will dieses Thema doch nicht haben, obwohl es nicht mal irgendwas Schlimmes war. Und dann bin ich irgendwie irgendwo zu Besuch und da läuft tatsächlich RTL und dann kommt genauso der Einspieler, wo Samy Deluxe und seine Freundin führt sein Restaurant und dann mit dem Einspieler und ich sag zu dem Typ, ich so, du hast mir das doch gesagt so und er so, ja, ach Mist, da war ich jetzt gerade die Woche im Urlaub und also das ist so, weißt du, so Fernsehen ist richtig, so Lügen ist ganz normal und alles darunter an Medien so ist auch nicht vertrauenswürdig, aber wie gesagt, wenn man die Leute persönlich kennt, weißt du, das ist...
Aber um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, hast du wirklich angerufen und gesagt, hey, du hast mir doch gesagt oder hast du gesagt, hör mal zu,
Beleidigst du Leute? Nee, ich verstehe einfach nicht, also ich verstehe diese Art von Unehrlichkeiten. Ich war auch schon so Aber wie, ich habe auch schon gelogen in meinem Leben, so Notlügen, so, weißt du?
Ich meine wegen böse werden. Bist du, wenn du böse bist, wenn jemand voll auf den Sack geht, wirst du laut, bleibst du ruhig, beleidigst du, gehst du weg, um dich selber zu schützen, was machst du?
Eigentlich bleibe ich meistens, glaube ich, sehr sachlich, und wo ich immer am meisten so Rage spüre, die ich auch quasi rauslasse, aber jetzt nicht in Form von krass rumschreien, aber so viel eindeutiger als sonst meinen Punkt rüberbringen, ist echt, wenn es um meine Kunst geht, wenn ich so mit Major-Leuten rede oder wenn es so diese hohen Industrieinstanzen sind, da kommt dann wieder das raus, wie der 15-Jährige mit den Bullen an der Ecke, weißt du, so auf, so, nee, aber für meine Kunst ist mir es wert, so, wenn in so privaten Sachen.
Du musst auch diskutieren.
Ja. Nee, nicht diskutieren, aber einfach teilweise so seinen Punkt rüberbringen, was wirklich die Wichtigkeit ist, weißt du? Und
das musst du noch machen. Du bist so lange dabei, du hast so einen Katalog, die wissen doch, wer du, die mittlerweile kann man doch, also wenn du jetzt nicht ganz neu experimentierst, dann weiß man doch, wo du hin willst, wofür du stehst.
Ja, es sind so ein paar Beispiele, die ich auch jetzt nicht so gut nennen kann, weil es auch noch so Zukunftsprojekte sind, aber wo man einfach so für die Existenz guter Kunst, nicht nur wenn es um meine Rap-Alben geht, ich bin ja auch noch in andere Sachen involviert, weißt du? So irgendwie, also es ist schon. So, da merke ich es auf jeden Fall eher als bei mir, meinen persönlichen Themen. Also könnte mich echt nicht erinnern, weil ich das letzte Mal jemanden angeschrien habe.
Hast du schon mal jemanden umgewichst?
Nee.
Noch nie?
Ja.
Nee. Endlich.
Nicht mitreden, ne, mit den pazifistischen Menschen wie uns.
Krass.
Ich war echt immer abgetan von Gewalt, so, und einfach immer dieses, so, ich bin viel viel zu groß und dann noch viel zu friedlich und Ruhe ausstrahlen, als dass es auf mich zukommt, und ich habe es nie gesucht. So.
Ja.
Und dann ist
bei mir
genau, glaube ich, die gleiche
Kombo. Friedlich ausstrahlen, weiß ich nicht. Aber auch dieses allein groß und dunkel sein reicht schon ein bisschen. Ja. Und wenn man es kommuniziert, dann denken sich manche Leute auch so, komm, Alter, ist mir das auch zu blöd. Ich meine, der macht jetzt hier keinen aggressiven Eindruck so. Ja. Nee, wie gesagt, also George Carlin ist für mich der größte Comedian, der einflussreichste, für mich der beste. Und der ist auch bei Comedians von damals und Comedians von heute, ist der einfach ist der auf dem Mount Rushmore drauf, so Top 3, nennen die. Round Mushmore, nennen alle den auch.
Ja.
Weil er wirklich krank ist.
Ja, unglaublich. Für alle, die ihn nicht kennen, hier steht er, deshalb habe ich ihn gerade darauf angesprochen.
Ja, ist eins seiner Bücher.
George Carlin.
Ja. Genau, wo waren wir vorher?
Hip-Hop.
Hip-Hop, genau. Nach 2010, weil, wie der Moloch schon gesagt hat, der sagt immer so schön, also der sitzt übrigens hier, ne? Moloch Dilemma sitzt da hinten.
Moloko Plus
ist da hinten.
Mit der Maske.
Mit Maske.
Ominös.
Der dubiose Beat-Produzent. Sagt immer so schön, mein Raumschiff ist erst 2010 gelandet, weil ich von vor 2010 wirklich nichts weiß. Ich habe halt nur einen anderen Fokus gehabt, also was Fußball angeht oder Comedy angeht oder 80er Musik oder 90er Pop, Bravo-Hits zum Beispiel, Spice Girls, NSYNC, Backstreet Boys, bin ich ganz weit vorne.
Okay.
Aber dann frage ich halt mal, wer ist denn eigentlich dieser Dynamite?
Krass. Ja. Okay, aber Bravo-Hits könnte ich dich jetzt abfragen. So, was war auf Nummer 23 Bravo-Hits Black, der vierte Song?
Nee, Bravo-Hits gab es erst später. Es gab, Bravo's 21 war auf jeden Fall gut. Es gab auf jeden Fall diese, kennst du noch? Nee, das ist ja gar nicht deine Mucke auch gewesen, Mann. Ich war auch so, meine Mutter hat mir damals, ich habe einen CD-Player gehabt, ne? Mhm. Und meine erste Maxi-CD war A.K. Swift, Light on Me. Mhm. Das ist so ein Fake-Rapper gewesen, aber ich dachte, der ist wohl ein veritabler Rapper, so, der war schwarz.
Ich erinnere den Namen,
All I see is the light in me. So Nana-Style, genau, war meine erste Maxi. Mhm. Und mein erstes Album war von Hanson.
Wow. Okay, Bro, alles klar.
Die weiße Mama kommt ins Zimmer rein und der schwarze Sohn so.
Irgendwo muss man anfangen.
Da komme ich her.
Das ist ein wilder Stretch von da zu Battle Rap.
Voll. Voll. Da bin ich aber auch.
Aber habe ich das richtig gehört, dass du aufgehört hast zu battlen, dass du neulich dein letztes Battle hattest?
Ja.
Kann man das so offiziell so sagen?
Das kann man offiziell. Ich habe es auch im Battle gesagt. Ich habe nur gesagt, ich komme zurück für einen großen Namen, also für irgendjemanden Industry-Artist, für eine übertriebene Gage oder für ein drittes Match gegen Bong Taggy, weil wir haben ja zwei schon gemacht.
Wie heißt er?
Bong Taggy heißt
er. Bong Taggy.
Genau. Und wir haben zwei legendäre Matches gemacht und theoretisch fehlt noch zur Trilogie ein drittes. Das letzte ist irgendwie 7, 8 Jahre her sogar mittlerweile schon.
Wo ist er her?
Ist auch Berliner, represented Moabit, aber zu Unrecht. Und wir grüßen uns auch bis heute nicht und mögen uns auch nicht. Und ich glaube, das ist das letzte
persönlich
Battle.
Okay.
Ne? Das ist, glaube ich, so das letzte große Battle, wo deutscher Battle Rap noch so richtig drauf wartet. Und das muss irgendwann stattfinden, aber keine Ahnung.
Und kannst du dir, ist das für dich so easy, weil ich finde es interessant, weil ich zwischendurch so in Corona auch mal, das erste Mal in meiner Karriere seit Anfang der 90er quasi, seitdem ich mir überlegt habe, ich will Rapper werden und das gemacht habe, hatte ich so ein halbes Jahr, wo ich so mir echt nicht mehr vorstellen konnte, weder auf Bühnen zu stehen noch zu rappen. Also jedes Mal, wenn ich gerappt habe ins Mikro im Studio, klang für mich alles scheiße. Und ich,
warum?
So, ich hatte so komplett so den Mojo verloren. So. Und dann eigentlich durch das erste Molokko-Projekt, wo ich das so mit so einem Handmikro einfach so SM58 im Studio ohne Kopfhörer, ohne diesen ganzen, jetzt bin ich der Profi-Rapper, sondern einfach nur so wie früher bei einer Freestyle-Session gerappt habe. So. Und so habe ich mir dann wieder so den Spaß daran entwickelt und auch wieder die Attitude, so das, weißt du, einfach so dirty Klang und dann habe ich mich auch getraut, so mehr, weißt du, zu rappen, so mit Attitude und nicht nur.
Also, so, was sagst, klingt so absurd.
Ja, aber, deshalb frage ich mich so, also, weil jetzt bin ich wieder so drin, dass ich mir auch nicht wirklich vorstellen kann, jetzt in nächster Zeit nicht mehr Musik zu machen, aber für dich, was heißt denn das als Artist quasi für dich, dass du jetzt nur noch Interviews führst und kein,
Comedy.
Genau.
Ich bin ja Comedian, genau.
Aber trotzdem, also ich meine, auf diese Musik, oder also lyrische Ebene bezogen, das kannst du alles über Comedy dann sozusagen rauslassen, was du sonst, sind ja hunderte Bars, wo du in jede Bar irgendwie Liebe steckst und so, das ist dann ja auch irgendwas, was dir als Output fehlen muss im Leben.
Ja, aber also sag mal so, der Grundtenor von der Comedy ist schon dem Battle Rap sehr ähnlich. Das ist auch sehr beleidigend und böse und von oben herab.
Ich habe es leider das letzte Mal nicht geschafft, weil ich nicht in Hamburg war, als du da warst, aber ich muss mir unbedingt live angucken.
Ja, guck dir erstmal vorher so ein, zwei Clips an vielleicht und dann.
Nee, ich guck's mir einfach live einfach an und dann
real-time. Wenn du in der Pause nicht mehr da bist, weiß ich Bescheid. Genau. Aber genau, das ist halt also dieses Böse in mir, was halt Leute gerne runtermacht oder diskreditiert oder oberflächlich denunziert, das kann ich durch die Comedy auch ausleben, aber natürlich nicht so schön wie auf einer Battle-Rap-Bühne. Aber ich habe das jetzt 10 Jahre gemacht, wie kein anderer. Ich habe da jetzt Arbeit reingesteckt und dann Business draus gemacht und ich habe da so viel reingesteckt und ich denke mir jetzt so, also dieser Druck bei den letzten Battles, der war wirklich so, das war so krass, weil es halt eine andere Plattform ist und weil du weißt, die Leute wollen dich gerne aufs Maul fallen sehen hab das jetzt für meine Verhältnisse, hab das jetzt relativ gut gemeistert, das letzte Battle. Damit kann man erstmal aufhören, auf jeden Fall. Das soll nicht das letzte für immer sein. Wie gesagt, diese 3 Bedingungen, falls ich nochmal wiederkomme. Und ich glaube, ich krieg das aus mir auch nicht raus. Also dieses, man denkt, du siehst irgendwas oder liest irgendein Wort und denkst dir automatisch so, das ist ein cooler Klang, was kann man jetzt da irgendwie machen? Und genauso denke ich mir, da hat jemand eine Hasenscharte, wie könnte man das jetzt vergleichen mit irgendwas ganz Fiesem? So, und wenn ich es nicht mit Comedy mache, dann halt irgendwann wieder mit Battle Rap, aber das Comedy-Ding ist schon geil. Ich habe den Videopodcast, das ist halt einfach, ich kriege ja quasi hierfür Geld im Endeffekt durch YouTube oder Spotify-Einnahmen, dafür, dass ich hier mit dir einfach sitze und uninformiert ein Gespräch führe.
Ja, das ist schon nice.
Oder? Das ist so schön.
Andere arbeiten härter für ihr Geld.
Ja, aber ich hätte es auch nicht machen können, ohne so viel Arbeit in dieses Battle Rap-Ding reingesteckt zu haben, dass ein Marvin Game, ein Morlock, meine ganzen Homies, also dass die Leute, die ich jetzt kenne, die selber krass sind, die hätten mich, ich hätte die ja nicht kennengelernt, wenn ich nicht selber auf der Bühne meine Leistung
gebracht hätte. Vorarbeit ist immer wichtig, safe.
Genau.
Das macht ja.
Und das ist halt so das Ding und ich bin da auch so zufrieden mit, weil wenn ich mal überlege, so im Zeitspanner ist es ja so, ich war in der Schule, dann sehe ich dich irgendwann bei den Beginnern irgendwo im Baum sitzen, dann sehe ich mal, weck mich auf mit so einem gefühlten Ritterkettenhemd, keine Ahnung, was du da anhast, dann geht's ein bisschen weiter, dann ist Adriano war auch nochmal irgendwann, dann höre ich irgendwie, Herr Sorge, scheiße, ist ja mit Lüxe schlecht geworden. Dann sind wir bei Vis-a-vis, bei einem Format.
Ja, aber stimmt, ich hab's vorhin vergessen. Und da warst du einfach der Kellner.
Da war ich der Barkeeper und Kellner.
Genau.
So, da hat der Mortis
mit. Und ich war schon so, der ist extrem charismatisch für so einen Barkeeper auf jeden Fall so. Ich dachte schon so, okay.
Aber nee, das war, ich glaube, das war 2016
oder 17. Dass du Rapper bist.
Und dann meinte Vis-a-vis so, ja, hier, der Samuel ist doch Barkeeper. Er macht doch Battle Rap. Ich habe hier Afrop, Echo und Sammy Deluxe für so eine Talkrunde bei Vis-a-vis. Auch da in diesen Studios.
Stimmt,
Schlesi. Ja, genau. Und dann meinst du, ja, Barkeeper, meinst du sofort. Klar, habe ich auch damals noch beruflich gemacht. Habe euch da die Getränke gebracht, mit euch noch ein Foto gemacht. Das können wir übrigens einblenden auf jeden Fall. Und dachte mir auch so, krass, Alter. Keiner von denen kennt mich. Da muss ich wohl noch ein bisschen was, machen.
Und zu der Zeit warst du schon richtig lange in dieser Battle-Rap-Szene.
Das war meine Hochphase. Ich habe 4 Jahre lang alles zerfickt. Krass. Meine Fresse. Können wir das rausschneiden? Zerfickt oder zerfetzt? Nicht zerfetzt. Jetzt nochmal meine persönliche Empfehlung. CyberGhost VPN ist ein VPN-Anbieter, der euch gewährleistet, dass eure ganzen Internetaktivitäten sicher durch einen VPN-Tunnel geleitet werden. Heißt, maximale Anonymität, weil IP-Adresse verschlüsselt und es ist von niemandem nachvollziehbar, wo ihr im Internet unterwegs seid. Deswegen besorgt euch das und ihr seid auf jeden Fall auf der sicheren Seite. CyberGhost VPN ist super easy zu bedienen, selbst für so nicht technikaffine Menschen wie mich geht das auf jeden Fall klar. Ist kompatibel mit den meisten Geräten, das heißt, ihr könnt zum Beispiel euer Smart TV damit connecten und es funktioniert auf jeden Fall auch bei über 40 Streaming-Anbietern. Das ist für mich zum Beispiel als Serien-Junkie sehr, sehr geil, der auch mal ein paar spezielle Serien guckt oder Serien im Original. Das heißt, ich gebe einfach meine Location ein, ändere die von Deutschland auf den Rest der Welt und empfange dann einfach Serien, die ich sonst nicht gucken könnte. Und das ist für mich einfach ein Riesenpunkt. Ihr habt eine 45 Tage Geld-Zurück-Garantie und der Customer Support ist für euch 24/7 erreichbar. Und was dazu kommt, ist, dass ihr mit einem CyberGhost VPN-Abo bis zu 7 Geräten gleichzeitig benutzen könnt. Für die Leute unter euch, die sich ein bisschen Sorgen machen, CyberGhost VPN gibt es seit über 15 Jahren, hat weltweit mehrere Millionen Nutzer und ist bei Trustpilot mit exzellent bewertet. Also meine Lieben, unter dem Link cyberghostvpn.com/gibmafeuer gibt es 83% Rabatt auf den 2-Jahres-Plan. Heißt, ihr zahlt im Monat 2,03 € und on top gibt es nochmal 4 Monate gratis. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Genau, und dann und das nächste Ding war dann, genau, da hat mich meine Freundin auf ein Konzert zu dir mitgenommen. Das war im, da wo Alpha Royal war auch, im, wie heißt das nochmal, am Schlesi an der Warschauer, das größere, wo Alpha Royal auch war mit Kollegen das Turnier. Wie heißt die Location nochmal? Astra. Astra, genau, Astra Kulturhaus war das, glaube ich. Und da habe ich das erste Mal live rappen gesehen und war so, ich meine doch zu Meister Jenny, was ist, der hat nicht mal ein Backup. So, was soll das? Also wie locker kann man da stehen? Daher ist auch fußt auch diese Meinung, weil ich schon ein paar Leute live gesehen habe, wie krass das so ist. Und wann ist, apropos live, was ist demnächst da geplant? Geht ihr im Zuge dieser Kooperation mit Moloco Plus, geht ihr auch noch auf Tour damit?
Es ist sehr wahrscheinlich, dass so ein ganz kleiner Mini-Tour-Block Ende des Jahres passiert.
Okay, geil. Aber auch keine Location.
Kannst dann? Jetzt gerade sind die Deals noch nicht durch, aber also wenn das Album dann rauskommt und die Leute das hier sehen, sollte es eigentlich auch schon Promo für diese Events geben. Zumindest, ja, dass man Daten und Städte hat. Und ich hoffe sehr, dass das alles klappt.
Aber macht ihr es dann so, weil zu der Story, dass du wieder das SM 85, war das das?
58 ist es.
Scheiße. SM 58.
Also das Bühnenmikro, sowas bei seit den ersten Top Jams, auf denen ich war, lag das überall rum.
Ja, aber das wird ja dazu passen, dass du das SM 58 da in der Hand hattest. Safe. Und jetzt, dass sie dazu dann quasi auch kleinere Locations spielt, die voll sind und wirklich die Arme nach oben gehen, die Leute schwitzen und vollkommen fertig da rausgehen. Das ist der Plan?
Genau, so richtig so. Oh, auf jeden Fall richtig.
Boah, das ist geil.
Richtig, richtig back to the roots.
Wenn ihr in Berlin seid.
Ja, Mann, wir sagen auf jeden Fall Bescheid. Und Anfang des Jahres habe ich eine so eine Sache geplant mit einem so einem Streicher-Ensemble, wo es echt nur so 14, 15 Songs und dann alles bestuhlt. Also hier in Berlin zum Beispiel, glaube ich, spielen wir Philharmonie und so.
In der Philharmonie?
Mhm. Ui. Und das ist dann mit Mickey und dem Takeover-Orchester, der hat das schon für viele andere Artists auch gemacht. Der schreibt sehr geile so Streicher-Arrangements und
ja,
so. Und ich brauche irgendwie immer die Challenge. Ich habe auf jeden Fall mir so nach diesem Break in Corona gesagt, ich will nicht wie viele andere meiner so Kollegen so davon abhängig sein, die ganze Zeit jedes Wochenende touren zu müssen, um meine, weißt du, mein Geld zu verdienen. Ja. So, und habe da eben so ein paar andere Türen aufgemacht. Und ich will jetzt echt nur noch Sachen machen, die mich richtig challengen. Und dann habe ich neulich so einen Song geschrieben, eben nur über so ein Instrumental, was so Streicher und Chöre basically waren, obwohl es ein Sample-Ding war.
Okay, jetzt verstehe ich. Kein so ein Best-of-Sammy-Deluxe auf Streicher, sondern neues Projekt auf Streicher.
Ach so, nee. Es ist wirklich so von Hochkultur 1 und 2 jeweils so 5 Songs und dann noch so 5, die eben so ein bisschen Best-of und dieser eine neue Song. So, das ist echt einfach nur, dass die Leute es mal in einem anderen Gewand hören. Aber diesmal war der Aufhänger, ich hatte es eigentlich schon abgesagt, die Anfrage. Und da habe ich eben so einen neuen Song aufgenommen, wo ich nur über Strings und Chöre gerappt habe und war so, Alter, ich rap schon fucking gut, auch ohne Drums. So. Wäre schon geil, eigentlich mal für Leute zu checken, wie sehr ich auch das rhythmusgebende Instrument in meiner Musik bin, ohne dass immer das gegen Drums kämpfen muss. Und dann habe ich dann nochmal mit denen geredet und jetzt haben wir es so.
Aber für den Laien, wozu ich mich jetzt auch zähle, was Live-Musik-Performance angeht, für dich ist das eine Challenge, aber ich denke mir so, okay, du hast keinen Takt, auf den du dich hängen kannst, aber ist das, also...
Obwohl es gibt ja schon einen Takt, es gibt nur nicht ein Schlagzeug.
Ich mir vorstelle. Ich war letztlich das erste Mal in der Philharmonie mit einer älteren Freundin Und die, also das ist ja, glaube ich, vom Klang her das, das Beste, was es überhaupt gibt, ne?
Ja, also es ist schon sehr, sehr beeindruckend, gerade wenn man Klassikmusik sieht, unverstärkt in Räumen, die dafür gemacht sind, einfach diese Instrumente, die Frequenzen zu transportieren, ist natürlich für uns, die so geprägt sind von Kopfhörern und Boxen, ja, nochmal so ein ganz anderes Ding. Ne? Also es sind einfach wirklich diese Frequenzen, die einfach dieser Raum quasi so groß macht. Und, aber gerade wenn man es mit Rap oder Gesang zusammenspielt, muss es ja immer dann auch, weißt du, es gibt dann schon.
Aber du hast das schon mal gemacht auch, ne?
Ich habe ja eben das Unplugged gemacht, was ja auch schon mit einem relativ überschaubaren Orchester war, und ich habe auch schon große Orchestershows. Eigentlich die letzte große Show, die ich gemacht habe vor Corona, war genau irgendwie, glaube ich, an dem Tag, wo es so bekannt gegeben wurde, dass es das gibt und dass es jetzt weltweit kommt. Da haben wir noch in der Jahrhunderthalle in Frankfurt oder zwei Tage haben wir da gespielt mit dem Hessischen Rundfunkorchester und so eine Mini-Version von meiner Band, aber dann mit 100 Leuten Orchester noch dazu. Das war auf jeden Fall crazy.
Und wenn du dieses Live-Ding dann durch hast, weil zu mir, also lagen manchmal auch Leute so, ja, aber was willst du das denn, willst du denn Comedy machen, bis du stirbst? Ich so, ey, für mich ist George Carlin da auch ein Vorbild. Ich will gerne auch mit 80 noch auf der Bühne stehen und ganz fiese Sachen erzählen, aus dem anderen Blickwinkel. Hast du für dich eine Deadline, weil du hast, redest ja jetzt, wo du auf die 50 zu marschierst, immer noch von Challenges. Das heißt, du siehst auch irgendwo gar nicht am Horizont dieses Mikrofon weglegen.
Wenn es eine Challenge wäre, das Mikrofon wegzulegen, dann nehme ich es vielleicht. Naja, aber ich glaube echt einfach so, dieses immer versuchen, sich auf irgendeine Art wieder neu zu erfinden, auch wenn das Neuerfinden manchmal ein paar Schritte zurückgehen. Also zum Beispiel viele Leute finden, der Vibe, den ich mit diesen Moloko Plus, Sam Similia Sachen mache, erinnert sie sehr an früher, aber ich habe früher nie solche Art von Beats gehabt.
Ja.
Weißt du? Also eigentlich haben die Leute so voll die Fehlassoziation, im Sinne von, das ist eben so der Spirit von früher, so, aber es ist null der Sound von früher. Also die Beats, die Dynamite und Tropf gemacht haben, sind überhaupt nicht so wie
die. Ich glaube, es geht nur um dieses hier.
Aber genau, einfach so dieses Grundfeeling von rohem Hip-Hop so, und irgendwie, es muss einfach für mich immer frisch bleiben so. Und ich habe gemerkt so, bin ja die erste Generation von deutschen Rappern, die kommerziell erfolgreich geworden ist, und ich habe einfach keine guten Beispiele, was so das niveauvoll Altern angeht.
Ja, das stimmt.
Und deshalb will ich einfach für mich, also habe ich wirklich, weil ich echt lange als Rapper und als Mensch dann dementsprechend so dieses Fantum gelebt habe, im Sinne von, ich habe mein Deluxe Records Label gemacht, weil ich ein riesen Jay-Z-Fan war und der hatte Rockefeller, weißt du so? Also das sind immer die Beweggründe gewesen. Dass so.
Hast du auch mal Klamotten gemacht?
Nee, ich war ein paar Mal kurz davor und hatte auch hier und da mal so ein guten Deal auf dem Tisch, auch mit so siebenstelligen Summen, aber ich habe es dann nie gemacht. Das war mir dann, irgendwas war immer zu anders, als ich die Arbeit in der Musik kannte, weil es so eine andere Art von Vorarbeit braucht, sich in sowas reinzufuchsen.
Ja.
Aber Leute hätten mich so beteiligt an quasi Millioneneinnahmen, falls es so gekommen wäre, aber die wollten keine Vorschüsse zahlen, und ich war eben damals verwöhnt von, wieso, ich mache ein Album und kriege ein paar hunderttausend Vorschuss, oder?
Ja, ja.
So, und wenn ich jetzt ein halbes Jahr mich um Klamotten kümmere, brauche ich auch ein paar hunderttausend Vorschuss.
Wann waren die goldenen Zeiten? Wenn du jetzt 2024 rückwirkend, wann hast du das erste Mal mit Musik Geld verdient?
Ich glaube, so Ende der 90er, noch vor diesem Major-Kram, gab es einmal, da waren wir noch nicht in einem Verlag gesigned, da hat man sozusagen direkt von der GEMA Geld gekriegt, wenn was eingespielt wurde. Und da weiß ich so einen Tag, wo ich gehofft habe, dass irgendwie, ich glaube, man brauchte über 50 Euro, um sie abzuheben, oder Mark, ich glaube, es waren noch Markzeiten. Und ich habe so nur so gehofft, so beim Konto auszuholen, dass es mehr als 50 Mark sind und ich irgendwas irgendwie mir kaufen kann. Und dann waren so 10.000 irgendwas drauf. Das war so die erste GEMA-Abrechnung. Und das war, glaube ich, so vielleicht so 98, 99.
Die kam komplett aus dem Off, damit hast du nicht gerechnet, oder was?
Weil die sagen, also schicken das bestimmt irgendwo hin, aber da, wo damit ich gewohnt habe, hatte ich.
Damit hast du nicht, war ich nicht
gemeldet.
Nee, das war noch Mark.
Ich glaube, ja. Klar, Mark, also, weil ich weiß noch genau, dass Afro und ich, als wir nach Amerika gefahren sind, das war 2002, um an unserem ersten Album zu arbeiten, da wurde genau umgestellt auf Euro, und wir hatten Euros mit, um die Beats zu bezahlen da drüben, und haben die dann in Amerika, in Philly, sind wir in eine Bank gegangen, haben gesagt, yo, we want to change 10.000 Euros to Dollars, und die so, what's Euro? Und wir so, from Germany.
Hast du noch nicht angekommen?
Und er sagt so, Germany's Deutschmark. Ja. Und wir so, no, it used to be Deutschmark, now it's Dollar, can you please change my money? So, genau, deshalb, also das war auf jeden Fall 99, und dann ab 2000 war eben dann mit großen Touren und Vorschüssen. Aber tatsächlich habe ich in dem Jahr vor Corona mein bestverdienendes Jahr ever gehabt mit dieser Unplugged-Kampagne.
Okay.
So, ja. So,
wenn man, aber wenn, weil?
weil Touren ab diesem Level, ich habe ja in Hamburg die Barclaycard ausverkauft so und habe generell eine Tour gefahren mit so 2014. Und dann
wie viel gehen in die Barclay rein?
14. Ja. Und dann habe ich auf der Tour war auch alles so 2.000 bis 3.000 Locations ausverkauft, auch ein riesen Produktionsding, aber das ist dann so dieses Level, wo es sich dann so richtig rechnet. Das ist
nur mit deinem Namen?
Ja.
14.000.
Naja, MTV Unplugged ist schon auch in Deutschland noch eine sehr starke Marke. Also ich glaube, jeder Künstler, der jetzt einen Namen hat und tausender Locations packt, ich weiß nicht, ob jetzt gerade, weil jetzt die letzten Jahre hat MTV sich ja weiterhin glorreich diskreditiert als irgendwie Musikinstanz, aber, ja. Aber an sich war das schon so, also würde ich jetzt nicht sagen, das war nur mein Name, es war schon dieses
Aber würdest du sagen, man kann schon so mal zwei oder was? So, also die Hälfte dann, geht auf die auf deren Cup oder was?
Ja. Naja, weiß nicht, ob die Hälfte, aber und dann bei dieser Hamburg-Show habe ich eben, ich habe 1,5 Jahre dieses Album getourt und nicht irgendwo im Norden gespielt und bewusst gesagt, ich denn an meinem Geburtstag, ich habe ja 19.12. Geburtstag, Ende des Jahres, machen wir dann die Barclaycard voll und das hat dann geklappt.
Okay, ich bin ja so ein Vorfreude-Mensch und ich bin auch so eine Geburtstagsmaus, ne? Das heißt, ich bin so, also ich wirklich, wenn Sachen anstehen, ne, ich freue mich quasi vorher mehr drauf, als wenn das dann wirklich passiert. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ne, mit meinem Kopf, du hast eine Tour gespielt, die ist erfolgreich. Das Ende ist an deinem Geburtstag in deiner Heimatstadt in der größten Arena. So, da muss ich mich aber, da muss ich gucken, dass ich nicht zu früh anfange, irgendwas zu konsumieren, dass ich noch fokussiert bleibe. Und wie plane ich das jetzt? Mache ich danach eine Party? Lade ich schon Leute vorher im Backstage ein? Ich bin, also der Auftritt, der funktioniert sowieso, aber das Drumherum ist ganz wichtig. Das wäre meine Herangehensweise. Wie war es bei dir?
Ja, mir ist das Drumherum auch viel wichtiger. Ich glaube, eine der Sachen, die ich wirklich gut kann, ist so eine gute Atmosphäre für Leute schaffen und vor allem auch für Künstler. So. Und ich war bei zu vielen Veranstaltungen, wo einfach auf diese Komfortfaktor der Künstler viel zu wenig geachtet wurde. Okay. Also deshalb so, wenn ich Veranstaltungen mache, ich bin dann echt auch in jedem Detail und weiß, wie jeder Backstage-Raum aussieht und was es zu essen gibt und was es auf keinen Fall zu essen geben soll und wer auf keinen Fall mit meinen eingeladenen Künstlern reden darf, aber wer die auf jeden Fall betreuen muss.
Okay.
Und also ich bin da sehr, sehr hands-on und deshalb bei solchen Sachen ist quasi mein Workload, den ich mir auflade, so groß, dass ich eh nur funktionieren muss und ich habe gar keine Zeit irgendwie, weißt du, mir Gedanken zu machen, ob ich zu dies oder zu das bin oder das jetzt fühle oder jenes fühle. Ja. So, dass ich habe diese Mega-Events, also ich hatte ja kurz 2 Jahre vorher, dass dann dieses Unplugged aufgenommen und das war ja auch schon 3 Tage des kompletten Wahnsinns mit diesem Cypher an Bord und dann unter Deck. Dann
zur selben Zeit?
Genau, nee, das war in 17, glaube ich, habe ich es aufgenommen, in 18 kam es raus und dann Ende 19 war dann diese Abschlussshow.
Mhm.
Und das waren einfach so kranke Tage. Also an diesem Tag, wo ich in dem Cypher ja den ersten und letzten 16er gemacht habe, hatte ich trotzdem noch Proben und musste mich um 12 Gäste kümmern und Superstars, dann Nena sind da und weißt du so und irgendwelche Leute so. Das war schon echt heftige Loads und ich habe da einfach so ein richtig gutes Ding, dass ich an solchen Tagen einfach krass funktioniere. So.
Und wie war es dann nach der Show? Standing Ovations, Pipapo, das Ding ist aus, du gehst in Backstage und was ist dann? Passiert da noch irgendwas oder wird gechillt? Oder
also nach der Show, das war ja, mein Masterplan war ja, dass die Leute zur Show kommen, dann eh, ich glaube, fast alle Gäste vom Unplugged waren noch dann in physisch da, inklusive, glaube ich, dieses riesengroßen Cyphers mit 20, 30 Rappern. Das heißt, die Leute hatten eh schon 40 Artists auf der Bühne gesehen. Ben Nicer hatte ein Comedy-Intro gemacht, dann hat Afrop ein Vorgruppenset gemacht und dann eben diese ganze 3-Stunden-Show oder so. Denn am Ende der Show habe ich gesagt, so, ey Leute, übrigens, ab 0 Uhr ist mein neues Album Hochkultur draußen und dann lief ein Trailer von dem Video, von dem ersten Ding und dann habe ich gesagt, ach übrigens, wenn ihr jetzt rausgeht, kriegt ihr alle noch das halbe Album auf Vinyl geschenkt. Ich habe mit Apple Music und Saturn Media Markt Groups so einen Deal gehabt, dass die Plattenpressung für 14.000 Halben, habe ich es genannt, ne? Ein Album, so ein halbes Album. Und da waren so Rough Mixe, das waren schon so die fast Final Versions von den richtigen Mixen. Die
hast du rausgehauen.
Ich habe Universal dazu gebracht, dass sie ein Album, was sie natürlich verkaufen wollen, erstmal an meine Core-Fanbase von 14.000 Leuten einfach verschenken.
Und die haben Ja gesagt.
Ja, die haben Ja gesagt. Und dann wollte ich eigentlich so, war mein Plan, dieses Hochkultur 2 Album, das war auch schon in der Mache und das wollte ich dann im Mai 2020 rausbringen und dann kam eben dieses ganze Corona-Ding dazwischen. Deshalb haben auch viele Leute diese ganze Aktion nicht mitbekommen. So. Weil ich wollte eigentlich so das beim zweiten Album, das erste Album so promoten, so erst richtig und dann hat es alles nicht hingehauen.
Das ist gut, dass wir vorhin über dieses, man hat Sachen verpasst und kann die dann bingen. Also was auf jeden Fall auf meinem Plan steht, sind diese fünf Splash-Auftritte auf jeden Fall.
Ja, das sind
diese Splash-Acapellas, da werden auch Leute, Mann, ich werde mir da wieder so viel anhören müssen, ey. wenn ich da irgendwie live unterwegs bin, da hast du Sammy Deluxe, also willst du mich verarschen und du machst doch immer einen auf Flugscheiße und das kennst du nicht, was, naja. Ich hätte auch so
tun. Ja, das, also, weil alles andere hat mich auch echt gar nicht gewundert. Ja. Nur da war wirklich so, weil das quasi mit deiner Kunstform auch zu tun hat.
Ja, ich hab dann
erinnere mich nicht, dass irgendjemand ab, weißt du, wann war das erste Mal, dass ich es gemacht habe? Ich glaube, so 2005 oder so waren die ersten 100 Bars. Und ich erinnere mich nicht, dass dieses Format von A Cappella Rap, was ja quasi wie so eine Strophenlänge,
so 100 Bars. Ja, ist eine Runde.
Deshalb eigentlich wäre das schon sowas, wo ich dachte, das hättest du mitkriegen
können. Aber das vielleicht war das vor dem Raumschiff auch. Ja. Bevor mein Raumschiff hier gelandet ist. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ey, mein Lieber. Ich möchte mich vielmals für diesen schönen Spoofen-Talk bedanken. Es war mir auf jeden Fall eine Freude, es war mir eine Ehre.
Sehr gut.
Und wenn du es schaffst, komm zur Tour nach Hamburg. Wenn ich es schaffe, ich schaffe es auf jeden Fall, um die Spannung schon mal wegzunehmen, komme ich auf jeden Fall zu dem Moloko Plus-Ding. Würde mich auf jeden Fall freuen.
Auf jeden Fall schön,
mal lieber.
Zu sehen.
Peace out. So, was sagst du? Interview-Marathon hinter dir. Jetzt geht's nach Hamburg.
Jetzt geht's aber auf die Autobahn,
Mit Sohnemann.
Mit Sohnemann und Freund und dann noch sein Freund irgendwo da bei mir auf dem Dorf beim Bahnhof
abholen. Und dann Halligalli noch. Wie ich dich kenne, gehst du wahrscheinlich noch im Club.
Feiern. Ja, nee, morgen.
Genau. Flasche aufmachen.
Genau, heute werden noch ein paar Bottles gepoppt. Die kommen dann immer mit den, du weißt.
Feuerzeug?
Nee, mit diesen, wie heißt das? Diese Wunderkerzen.
Die, ja, genau.
Nur die Bottles. Nee, auf jeden Fall morgen schon wieder eine andere Session zu so einem anderen Thema, was ich leider erst in ein, zwei Jahren, so ein großes Thema, an dem ich arbeite.
Jetzt schon?
Ja. Aber also was auch mit Rap zu tun hat, aber nicht zu meinen eigenen Film? Releases, so eher so Richtung Film, aber nicht Film. So, aber Hochkultur auf jeden Fall. Und daran wird morgen gearbeitet. Deshalb ist auch mein Sohn gerade hier ein bisschen mit mir an dem Ding arbeiten.
Er ist selten hier?
Nö, aber jetzt gerade ist er echt eigentlich aber eingeflogen. Erst aus Amerika eingeflogen, jetzt erlebt er.
Okay. Ja,
genau, aber nee, war ein gutes Interview, hast du gut gemacht auf jeden Fall.
Danke.
War's also. Die Nervosität habe ich dir nicht mehr angemerkt.
Ja, nee, das ist auch immer nur am Anfang, weil ich habe da, also das ist halt, guck mal, ich habe mit Savasch geredet und das war auch alles, wir kennen uns ja auch schon. Wir haben auch schon telefoniert, uns ein paar Mal getroffen und so. Aber dann war so nach dem Interview, war so ein Moment, wo der hat die Käppi so vorne gehabt und dann hat er die Käppi so, als wir normal getalkt haben, hat er die so schräg aufgesetzt über die Glatze. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, da konnte ich so kurz nichts sagen, weil das ist so ein Image.
So das.
Das ist ja. So ein Trademark von dem einfach, da realisierst du so erstmal, mit wem du da so gesessen hast. Mhm. Das habe ich sonst bei Serdar so Mundschuh gehabt, weil ich den auch übelst feier. Mhm. So, aber im Gegensatz zu dir kenne ich von dem auch wirklich alles, da habe ich auch wirklich gedickt. Das ist auch kein Disrespekt, das weißt du ja, ne?
Nee, alles gut.
Ja. Hast du eigentlich generell keine Armbehaarung?
Nee, Ostafrikaner sind sehr unbehaart an Armen.
Was, Vater kam woher?
Sudan.
Sudan, ja. Okay, das kenne ich nur von Weiße Jungs bringen es nicht. Kennst du das? Du wirfst auf den Sudan. Ne? Kennst du das? Ne? Aber den Film kennst du?
Ja, sehe ich.
Ja, Billy Hoyle und der Dingsbums und Wesley Snipes sind da in diesem Hinterhof und da will der seiner Frau diesen Spot klar machen bei dieser Talkshow und dann will der so einen Dreier werfen und meinte, nee, das ist Ghana, du wirfst auf den Sudan. Mhm. Ich weiß aber nicht, warum die das gesagt haben. Ich bin auch geschichtlich.
Ja, Sudan war ja bis vor 10 Jahren ungefähr das allergrößte afrikanische Land. Das war ja wirklich so ein Riesenteil, jetzt glaube ich Kongo.
Von der Fläche?
Ja. Und dann wurde es in Nord- und Südsudan getrennt, weil da ewig schon Bürgerkrieg war und ja, auch sehr tragische aktuelle Geschichte für die Leute, die sich mal reinziehen wollen. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche guten Dokus in der westlichen Medienwelt gibt, aber es ist sehr, sehr, gerade 7 Millionen Displays Sudanesen.
Warst du da?
Ich war das letzte Mal 2018 da, seitdem war es auch nicht mehr richtig gut, safe einzureisen.
Okay, selbst für dich nicht, oder?
Nee, nicht wirklich. Also wär schon gegangen, aber ja.
Was ist so dein, du hast den ganzen Globus, du warst wahrscheinlich schon, hast wahrscheinlich schon ein bisschen was gesehen, was ist dein Ding außer Hamburg, wo du sagst, okay, das ist da.
Ich plane jetzt gerade in Nairobi Studios aufzubauen im Herbst.
Dass sie da aufnehmen können?
Ja, weil da viele auch Sudanesen gelandet sind und ich da sehr viele Künstlerfreunde quasi habe. Das ist so, sind so neue
Pläne. Du machst mir ein bisschen zu viel Gutes. Was machst du denn mal Schlechtes? Was ist das letzte Schlechte, was du gemacht hast? Außer Herr Sorge.
Ich rauche in letzter Zeit Zigaretten.
Ja. Das ist nicht gut.
Nee, ich habe irgendwie angefangen, ich habe aufgehört, eigentlich Tabak in meine Joints zu tun und dann irgendwie habe ich angefangen, Mentholkippen zu rauchen, die hier verboten sind eigentlich. So.
Die sind auch fies.
Ja, die sind auch fies. Deshalb, also gut, dass ich es mal aussprechen konnte. Vielleicht ist das der erste Schritt zur Besserung dieser Einsicht.
Das ist dein einziges Phlegma.
Sonst versuche ich eigentlich einigermaßen
gut
durch die Welt zu gehen. Nee, ohne Religion aufgewachsen, so, aber Hip-Hop war, glaube ich, das, was für viele Leute so diese Glaubenssätze, hat mir Hip-Hop viel Gutes gegeben, weil es war in den Early 90s noch anders, weißt du, es gab noch Zulu Nation, hat die gesagt.
Ja, Zulu Nation kenne ich ja.
So, da waren so die Regeln eben so, dass einfach auch keine Drogen, kein Alkohol, kein Sexismus, kein Rassismus, ja, keine Black Gewalt.
Empowerment, ja.
Und es hat mich auch so, bis ich 17 war, dann vom Kiffen ferngehalten. So bin ich sehr froh drüber.
Ja, aber nur bis 17. Dann ging es richtig los.
Was aber dann ist das Gehirn schon einigermaßen entwickelt, auf jeden Fall, habe ich gehört.
Ich muss noch mal kurz zum Schluss fragen, aber nur aus Interesse, ist natürlich die schlechteste Frage, die man stellen kann, aber ich würde es halt wirklich gerne wissen. Ich würde es nicht auf Top 3 beschränken, aber ich würde sagen, wer ist für dich die Ami-Rap-Figur schlechthin?
Schlechthin? Boah, ich bin so schlecht in so, wenn man so eine riesen Plattensammlung hat und so wirklich so ein Fan von diesem allem ist, weißt du, alles hat so seine Berechtigung, aber ich würde echt sagen, wahrscheinlich KRS-One muss eigentlich mit in den Top 3 sein, weil er mich so viele Jahre geprägt hat. Jay-Z auch viele Jahre, Redman viele Jahre. Ich glaube, die drei waren so sehr, sehr
einflussreich. Das verstehe ich nicht, ne?
Nee?
Ich kann das nicht nachvollziehen. Nee. Ich habe jetzt auch natürlich auch diesen ganzen Body of Work, aber ich denke mir so, also ich habe die Wu-Tang-Sachen natürlich gehört und so ein, zwei Sachen von denen mal so überflogen, aber ich denke mir so, der ist, also was, sag mal warum, was hat der denn?
Ja, man muss auch manchmal vielleicht in Realtime in der Zeit mitkriegen, so einfach, was der für ein Charakter war, so in dieser Zeit, wo dann alles so aus diesem, vieles von diesem New York East Coast Untergrund wurde dann ja so Mainstream, so super Mainstream. Mhm. Und erinnerst du noch die MTV Cribs Folge von Redman? Das war so die realste ever, einfach bei ihm in so einem New Jersey
Crib, ja,
ja, wo man so irgendwie so zwei, ja, Drähte aneinander rein muss, damit die Türklingel geht und so. Ja. Und ich glaube, er war einfach so einer der realsten Dudes und so dieses Energielevel einfach, wenn er in, wie er in Songs reingekommen ist. Also ich habe oft einfach von ihm mir wenig so lyrische Inspiration geholt, der war nie so jetzt so ein krasser Endreim-Fetischist, dass ich da nicht so ein Big L oder so, aber immer diese Energy einfach so, hat mich schon sehr geprägt. Aber trotzdem, jede Top 3 wird immer den anderen nicht gerecht, weißt du, ich habe auch jahrelang super viel, weißt du, von Mos Def, Eminem, mhm, Nas,
weißt du. Ich glaube, Battle Rap ist, also Rap ist bei dir wie für mich Battle Rap, also jemand könnte so sagen, reden wir jetzt 2 Stunden über Rap und du könntest das einfach ohne Skript, kannst du einfach runterbeten, plus ja, die Augen leuchten und die Passion kommt so raus. Ne? Ja, das ist nice, Mann.
Hip-Hop, don't stop.
Auf die Passion, mein Lieber. Ey, es war sehr schön, dass du da warst. Ja, hat mich gefreut.
Auf ein nächstes Mal.
Ja. Ciao, ciao.
Ciao.